Moin aus Hannover, wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die Grenzen Europas und darüber hinaus. Phrasensport gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Sei dabei und hör rein, wenn wir über alles auf und neben dem Platz philosophieren.
Tschö. Tschö. So Kai, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich.
Okay, die gute zuerst.
Gute zuerst?
Ja.
Okay, gute zuerst. Also, wir haben uns ja für die WM 2026 qualifiziert.
Welch Wunder.
Und jetzt sind ja die Lostöpfe sind ja raus. Und die gute Nachricht, Kai, ist, wir sind in Lostopf 1.
Juhu.
Das heißt, wir sind Gruppenkopf und kriegen, ich sag mal, nominell eher schlechtere Teams zugeordnet.
Ja. Weil wir ja das beste Team der Welt sind.
Genau, spätestens dann am Ende Juli 26 kriegen wir dann natürlich auch den Pokal überreicht.
Ja.
Die schlechte Nachricht ist,
oh.
Die Auslosung, ich weiß nicht, ob das dann auch mehrere Serien oder mehrere Folgen hat, aber
Mit viel Werbeeinblendung
und auf jeden Fall, gibt's da Fotos? Ja, ne? Da gibt's Fotos, ne?
Für dich bestimmt.
Also müssen wir mal gucken, ob es da Lostöpfe gibt oder ob es da Fotos gibt. Also die Auslosung moderiert keine andere Persönlichkeit als unser Germany's Next Topmodel Starlet und selbsternannte Fußballexpertin Heidi Klum.
Großartig. Aber ist doch mal was anderes.
Ja?
Mal in der letzten, ich glaube, DFB-Pokal-Auslosung war es der Segler. Der eine, ich habe keine Ahnung, genauso wenig wie Adam von Fußball hat. Und das hat er auch ganz öffentlich so mal kundgegeben, von wegen, ihm ist es eigentlich wirklich vollkommen egal, was er da gerade zieht, weil er überhaupt gar kein Fan von irgendeinem Verein ist. Und das auch so öffentlich kommuniziert hat und gesagt hat, Leute, das könnt ihr jetzt hier A, B, Rot, Blau, ist vollkommen egal, lasst mich irgendwas ziehen und mich nach Hause gehen. Ich habe dann meine Show hier abgespult. Und für Heidi Klum, ganz ehrlich, eigentlich, entweder es wird zwischendrin noch gesungen.
Nee, ich glaube, die Kapitäne der Nationalmannschaft,
ja.
Ich glaube, die müssen einmal Probe laufen.
Oh ja.
Und dann werden die sozusagen zugeordnet, weißt
ja,
du? Also
genau.
Es wird nicht gelost.
Top-Tier und...
Genau, es wird nicht gelost, sondern eben die müssen eben Probe laufen.
Das klingt logisch,
und dann gibt es Fotos und dann ordnet Heidi Klum die Fotos zu, wer dann gegen wen spielt.
Ja, zweite Folge ist großes Umstyling.
Ja.
Ja, das große Umstyling erfolgt dann in der zweiten Runde. Und naja,
ist Schluss. Die Frage, Kimmich dann mit Glatze oder mit Iro?
Mit Afro.
Mit Afro?
Mit Afro. Ja, okay, ja,
das heißt,
Kimmich
also,
mit Afro.
Also Karim Adeyemi muss seinen Afro abgeben.
Genau,
den
der
dann,
macht den weg und
den
Kimmich bekommt
Kimmich,
den.
Okay, ja.
Genau, so läuft das.
Ah gut.
So sehe ich das tatsächlich. Ich würde mich auf jeden Fall groß freuen. Aber man muss genug Geduld mitbringen. Es werden einige Werbepausen sein. Ja. Und wie gesagt, am Ende wird es bestimmt auch noch ein Beach-Shooting geben.
So am Strand von Mexiko sehe ich unsere DFB-Elf nach einem verdienten Sieg gegen wen auch immer.
Aber Philipp, die Frage ist doch, wer liegt nicht am Strand von Mexiko, sondern an irgendeinem anderen Strand im nächsten Sommer und kommt nicht mit zur WM? Und wer muss aber definitiv mitkommen? Denn wir wollen uns heute einmal viel zu verfrüht, so wie wir das immer machen.
Ja, klar.
Einmal überlegen, wen würdest du denn mitnehmen, Philipp, wenn du dich heute entscheiden könntest für die deutsche Nationalelf für die nächste WM 2026.
Ja, wir sind natürlich viel zu früh, aber das Schöne ist ja, falls wir recht haben, waren wir garantiert die Ersten.
Wir werden die Ersten sein.
So, und falls wir daneben liegen, ja, liegen halt alle anderen auch daneben und dann das ist auch egal. Von daher,
das ist richtig,
von daher blicken wir mal ganz tief in die Glaskugel. Und Kai, ich habe nach einem einzigen Kriterium meine Elf nominiert. Und zwar müssen diejenigen, die dann mitfahren, müssen entweder Stammspieler oder extremer Leistungsträger in ihrem Verein sein.
Mhm.
Sage ich vorweg. Ich sage aber auch, dass ich das in zwei Fällen gleich mal ignoriert habe, meine eigene Prämisse.
Gut.
Aber für mich ist
die Ankündigung war aber wichtig.
Ja, genau. Ich muss ja ein bisschen was dazu sagen. Bevor ich dir die Namen nenne, muss ich noch ein bisschen vorher rumlabern, wie das eben so ist in einem Podcast. Nein, also für mich ist wichtig, dass die Spieler auch dann die Spielpraxis haben zur WM.
Ja.
Ne, dass sie eine erfolgreiche oder zumindest aus ihrer persönlichen Sicht eine erfolgreiche WM spielen und dann sozusagen auf dem Peak ihrer Schaffenskraft und ihrer Performance sind. Und ich fange einfach mal im Tor an, da wird es, glaube ich, keinen überraschen. Wobei, nein, ich muss noch vorweg sagen, der WM-Kader wird vermutlich 26 Männer umspannen. Das war in Katar auch schon so. Mhm. Man hat ja, eigentlich waren es, glaube ich, 23 Spieler. Nur dann kam ja Corona dazwischen und es gab ja die Corona-EM, glaube ich, oder Corona-WM. Ich glaube, es war die Corona-WM.
EM.
Nee, 2022. 14,
18, 22.
Nee, es war die Corona-WM in Katar. Nee, in Katar war die 2022.
Die 2020.
2020, so. Und
die ist 21 passiert.
Genau, stimmt, du hast recht. Das war die Corona-EM.
Ja, und sind wir gegen England rausgeflogen.
Genau, genau. Und aufgrund dessen, weil man dann eben wegen Corona und der ganzen Erscheinung hat man gesagt, okay, wir wollen 5-mal wechseln lassen und dann wollen wir auch den Kader vergrößern. Mhm. Und das war dann in Katar auch schon so. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass es so bleibt und dass dann für die USA, Mexiko und Kanada für die WM auch 26 Spieler nominiert werden können. Und deswegen spielt bei mir im Tor, sage ich dir, wie es ist, Oliver Baumann.
Olli Baumann, ja.
Und zwar einfach, weil er jetzt in der Quali einfach ein solider Grundpfeiler unserer Defensive war. Alles das, was er halten muss, hält er. Mhm. Und wir wissen alle, Oliver Baumann hat hier und da auch mal einen spektakulären Reflex drin, wo er auch mal einen unhaltbaren rausholt.
Ja, bin ich nicht bei dir.
Bist du nicht bei mir?
Ich glaube, Oliver Baumann macht den Oliver Kahn 2006.
Ja.
Noah Atubolu.
Ja?
Das ist es. Ter Stegen ist für mich abgeschrieben, die Nummer ist durch.
Ja.
Bin ich ehrlich, bin ich early mit euch, ist Quatsch.
Ja, sehe ich auch so.
Das schafft er nicht, bis dahin richtig in Form zu kommen. Diese ganzen Spekulationen um Neuer, wir hatten das ja auch in der vorherigen Folge mal. Unfug, so brauchen wir nicht. Wir brauchen Noah Atubolu.
Ja, habe ich bei mir auch. Fährt auf jeden Fall mit. Ja. Wir haben ja schon, glaube ich, vor 3-4 Folgen drüber gesprochen. Ich bin ein Riesenfan von Atubolu. Haben wir ja auch drüber gesprochen. Aber ich finde, Baumann hat es einfach verdient. Also es gibt ja keinen Grund, warum ich Atubolu vor Baumann setze. Außer natürlich jetzt in der kommenden Halbserie, wenn wir sagen, okay, Atubolu hat einfach so eine krasse Form.
Ja.
Aber ich sag auch, der dritte Torwart, Kai, den ich mitnehme, ist Bernd Leno.
Bernd Leno?
Ja, weil
von Fulham? Oder wo spielt
vom der? FC Fulham, ja, genau. Ja. Ich sehe den ja jede Woche, wenn ich Premier League gucke. Und Bernd Leno ist auf der Linie ein extrem starker Keeper, auch im 1 gegen 1. Einzige Schwäche ist so ein bisschen Lufthoheit und dann so Strafraumbeherrschung. Das
ist ein bisschen klein, ne?
Deswegen, genau, ist auch nicht der Größte. Deswegen Bernd Leno für mich ein super zweiter Keeper hinter Baumann, der dann vielleicht für Elfmeter oder so Spezialthemen dann spielt. Also ich bin ein Riesenfan von Bernd Leno, muss ich ehrlich sagen. Ist auch Kapitän beim FC Fulham.
Ja.
Also zweiter Kapitän, aber der erste Kapitän ist kein Stammspieler mehr. Deswegen Bernd Leno meistens mit der Binde. Also hat dann auch jetzt ein bisschen Führungserfahrung mit dabei. Deswegen für mich Baumann, Leno und Atubolu. Und wer von den dreien startet, ist, glaube ich, von der Leistungsdichte, glaube ich, egal. Ich würde aber Baumann so einen slighten Vorsprung geben.
Check ich, okay. Bei Leno fände ich es interessant. Baumann ist nächstes Jahr 36 Jahre jung, wenn er dann da auftritt. Ist für ein Torwart jetzt nicht das Problem, vermeintlich. Ja, Atubolu muss ins Tor, Punkt. Gibt keine zwei Meinungen. Meine Meinung.
Dann ziehe ich natürlich meine zurück.
Das wäre besser. Die Verteidigungsreihe, ja. Philipp, ist ja ein Evergreen. Ich glaube, über die Standardnamen braucht man nicht sprechen. Für mich ist beispielsweise, wenn ein Rüdiger wieder richtig in Form käme, was ich nicht glaube, auch da bin ich pessimistisch, der natürlich gesetzt, aber ansonsten ist es ein Jonathan Tah, ist es ein Nico Schlotterbeck gesetzt.
Klar. Ja, check.
Auf den Außenbahnen hast du einen Kimmich oder eben im Zentrum, kommt ein bisschen drauf an, wo er spielen lässt, wo Nagelsmann ihn spielen lässt, wenn Nagelsmann dann noch Trainer ist. Auch das vielleicht ein Thema, was wir gleich nochmal diskutieren können.
Ist er.
Ja, weiß ich nicht, aber sprechen wir gleich noch drüber. Auf der Außenbahn kann ich mir Nathaniel Brown beispielsweise auch gut vorstellen.
Ja. Auf der linken Außenbahn habe ich auch, klar, ist Standard, David Raum. Mhm. Finde ich, der hat im letzten halben Jahr gerade in der Nationalmannschaft einen Riesensprung gemacht.
Mittelstädt war da auch zum Teil unterwegs, ne?
Genau, Mittelstädt, aber eigentlich eher so so ein Schienenspieler mit einer Fünferkette, ne, der dann so die ganze linke Außenbahn macht. Und wie du sagst, Nathaniel Brown habe ich dann hinter David Raum, weil er auch gerade jetzt in Frankfurt auch in der letzten, kompletten letzten Saison einen Riesensprung gemacht hat, hat seinen Marktwert enorm gesteigert, weckt langsam auch Begehrlichkeiten aus dem Ausland, der dann eine riesen Formkurve nach oben hat. Und deswegen, und weil ich ja auch gesagt habe, die müssen absolute Leistungsträger sein, ist ja Stammspieler bei Frankfurt. David Raum bei müsste Leipzig oder Hoffenheim?
David Raum?
Ja,
ist Leipzig.
Leipzig. Ich. Genau, ist da ja auch absoluter Stammspieler und mittlerweile auch Führungsspieler. Also ich glaube, also ich wünschte natürlich, wir hätten einen Weltklasse-Spieler auf der linken Seite, sage ich ganz ehrlich. Also da kommen beide nicht ran an das Format. Eines, was ich von mir aus Alphonso Davies oder Nuno Mendes von PSG, ne? Also da geht noch ein bisschen was. Aber ich glaube, das ist die beste Kombination, die wir da, glaube ich, auflaufen lassen können.
So denke ich das auch. Wen ich da noch mit habe in der Innenverteidigung, den ich mir wünschen würde, dass er dabei ist, ist Finn Jelch.
Ach du Scheiße, jetzt wird's special.
Bei 19 Jahre jung, bei Stuttgart am Spielen, vorher bei Nürnberg gewesen, dafür teuer Geld rübergewechselt zu Stuttgart. Ich glaube, macht der jetzt den nächsten Sprung bei Stuttgart, dann weg von Stuttgart zu einem nächstgrößeren Club. Kann mir gut vorstellen, dass da auch die Bayern nicht so ganz uninteressiert sind bei einem jungen Verteidiger. 1,88 groß.
Sollten sie zumindest drauf gucken.
Marktwert ist teuer genug, als dass die Bayern da ein Interesse haben könnten.
Ja.
Weil irgendwie alles unter 3 Millionen oder unter 5 Millionen guckt sich der FC Bayern nicht an. Ist, glaube ich, bei 20 Millionen mittlerweile als 19-Jähriger. Also auch nicht so allzu schlecht. Da, glaube ich, ist viel Musik drin. Das könnte einer der nächsten größeren Verteidiger in Deutschland werden.
Ja, meine Wildcard sozusagen in der Innenverteidigung, wenn du Finn Jelch ziehst, ich ziehe Malik Thior, der jetzt, ich glaube, vom AC Mailand nach Newcastle gewechselt ist.
Ja.
Für auch nicht wenig Geld. Die haben da das Isaac Money gleich investiert in Slick Nick, Voltemate und eben Malik Thior. Der da auch ordentliche Minuten macht bei Newcastle. Ne? Also den haben sie nicht für die Bank geholt, sondern der kriegt da ordentlich Spielzeit. Und ich glaube, wenn wir da so einen Innenverteidiger mit englischer Härte haben, ich würde ihn nicht unbedingt Stamm spielen lassen, aber ich sag mal, wenn du dann so irgendwie 1-0 vorne liegst in so einem engen Spiel und dann nochmal so ein bisschen englische Härte einwechseln kannst, um die Defensive zu zementieren.
Schadet das nicht.
Schadet das nicht. Ne?
Nee, das sehe ich auch so. Ist ja, meine ich, auch schon für die deutsche Nationalmannschaft einmal nominiert gewesen jetzt.
Der hatte ja, glaube ich, vor ein, zwei Jahren hatte der schon mal einen Höhenflug beim AC Mailand und wurde, glaube ich, schon einmal für die DFB 11 nominiert. Deswegen.
Ja, genau. Das ist auch eine gute Edition. Also 5 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft hat er schon in Summe.
Ah, so.
Also insofern ist ihm das Terrain auch nicht ganz neu. Gut, alle anderen glaube ich, also dass du einen Waldemar Anton mitnehmen musst, der mittlerweile auch 29 Jahre alt ist, krass.
Ja, der hatte echt spät den Durchbruch, ewiges Talent und erst bei Dortmund so richtig auf die Karte gekommen.
Ja, gut, bei 96 dann halt weiter bei Stuttgart richtig auf die Karte gekommen, um dann halt zu Dortmund zu wechseln, zu dem größeren Verein.
Ja.
Ne? Aber definitiv gesetzt Schlotterbeck, Tah auch, wie gesagt, wenn Antonio Rüdiger tatsächlich fit werden sollte, wäre das einer.
Das Ding bei Rüdiger, ich würde Rüdiger mitnehmen, so als ich sag mal, als Talisman, als Glücksbringer fürs Camp. Weil ich habe mal nachgeguckt, Rüdiger hat von 14 möglichen Spielen in der Primera Division, oder beziehungsweise in La Liga, von 14 Spielen nur 2 gemacht.
Ja, gut.
Der ist also fit.
Leistungsdichte enorm hoch. Ne?
Ist aber nicht mehr erste Wahl bei Real. Und das ist, wie ich ja gesagt habe, ich würde gerne Spieler haben, die durchgespielt haben, Leistungsträger sind. Aber Antonio Rüdiger ist so einer, fürs Camp und für die gute Laune.
Genau.
Würde ich den auf jeden Fall mitnehmen.
Wenn wir da beim Innenverteidiger sind, definitiv sehe ich das auch. Okay, dann haben wir auf der rechten Verteidigung, du hast gesagt, da sind wir ein bisschen schwach auf der Brust.
Ja.
Da haben wir einen Spieler hier stehen in der bisherigen Nominierung, das ist Riedle Baku. Das ist aber, also der ist verletzt. Der ist auch eher, wie du richtig sagst, so ein Schienenspieler, also jemand, der dann auch die Flanke noch am Strafraum des Gegners spielt. Das ist ja bei vielen Außenverteidigern so, dass du nicht mehr bei deinem eigenen 16er bleibst, sondern
Ja,
irgendwie
genau.
eine Dreierkette spielst, um dann halt zu einer Fünfer zu mutieren, wenn sie in eine Rückwärtsbewegung
Ja,
gehst.
genau.
Aber so einen richtig guten Rechtsverteidiger, weder hier noch in der U21, findet man aktuell.
Genau, deswegen spielt bei mir in meiner Aufstellung auch Kimmich Rechtsverteidiger.
Ja.
Einfach
Ja, das
weil,
Mittelfeld hat so einen enormen Druck, ne?
genau, aber da kommen wir gleich zu. Also da sind wir ja mittlerweile wieder super besetzt im zentralen Mittelfeld, deswegen spielt Kimmich bei mir rechts. Normalerweise hasse ich sowas. Also ich bin Verfechter dafür, dass Spieler auf der Position spielen müssen, wo sie ausgebildet sind, ne? Weil da die Instinkte einfach dann stimmen für die Position. Aber wir haben einfach keine andere Wahl.
Ja, und die besten Kapitäne Deutschlands waren Rechtsverteidiger.
So.
Also Philipp Lahm ist nicht ohne Grund Weltmeister geworden.
Ne? Also von daher, das oben nehme ich einfach mal auf.
Genau, okay, aber dann haben wir auf der rechten Seite Kimmich, das ist ja schon mal nicht so
Genau, ich habe
schlecht.
dann noch Baku als Ersatz.
Wenn fit,
Aber
ja.
Kimmich ist so einer, also wenn der nicht heftigst umgeflext wird, dann verletzt er sich nicht. Ne?
Ja.
Dann wird der
Kann mir
so
auch
ein
gut
Spiel machen.
vorstellen, dass Kimmich da sein vorletztes großes Turnier spielt, die EM vielleicht sein letztes wird,
Ja.
weil für eine zweite WM wird es nicht reichen. Also in dem Fall für Kimmich dann nach der kommenden. Gucken wir ins defensive Mittelfeld, beziehungsweise einfach ins
Ja,
Mittelfeld.
ja.
Namen, die ich gut finde, dass sie da stehen, sind Pavlovic, ist auch ein, also ich rede nicht von Gesetzten, also wie gesagt, ein Kimmich wäre für mich definitiv gesetzt. Wenn man im zentralen Mittelfeld noch weiter schaut, sind das so Namen auch wie Goretzka, weil ich
Ja.
glaube, selbst mit 31 ist der noch ein wichtiger Bestandteil.
Und hat jetzt in der Hinrunde eine riesen Formkurve nach oben beim FC Bayern. Ist der absolute Leistungsträger, war ja abgeschrieben in der letzten abgelaufenen Saison, hat aber jetzt
75%
wieder jetzt
Startelf, ja.
quasi eine Wiederbelebung erfahren und hat auch in den letzten Spielen für die Nationalmannschaft Riesenleistung gebracht. Ist ja auch nicht klein der Mensch, ne? Also auch in Sachen Körperlichkeit und dann auch
Bulliger
bei,
Spieler, 1,90 groß, ja.
genau, ne, dann auch bei Standardsituationen mit dem Kopf gefährlich. Also Goretzka, sage ich für mich, ist gesetzt im
Ja,
Mittelfeld.
Goretzka, wenn, wie gesagt, wenn Goretzka eine gute Form hat, dann würde ich ihn auch mitnehmen. Wenn er keine gute Form hat, würde ich ihn tatsächlich aussortieren, weil der
Genau,
Druck so hoch ist.
korrekt.
Und dann würde ich lieber jemanden mit 19 Jahren mitnehmen,
Ja.
nämlich, wie wir gerade schon festgestellt haben, Forsan Hassan Ouedraogo,
Ja.
den Namen, den wir hier in diesem Podcast schon seit Monaten versuchen richtig auszusprechen.
Vielleicht schaffen wir es ja in einem halben Jahr.
Mittlerweile, also gerade verletzt, aber
Ja.
hat ein unglaubliches Potenzial, auch in der nächsten Saison noch mal stärker zu werden. Bereits im DFB-Dress sein Debüt gehabt und da auch sein erstes Tor direkt geschossen. Also nicht zu unterschätzen. Pavlovic, für mich mittlerweile mit seinen 21 Jahren, ist verrückt, auch
Ja.
komplett gesetzt.
Ich sag dir, wie es ist, weil du's sagst, für mich ist die Doppel-Sechs gesetzt, Goretzka und Pavlovic. Allein deshalb, weil sie beim FC Bayern auch
Richtig.
zusammen die Doppel-Sechs machen. Also das
Einer Abräumer, einer Kreativspieler,
Genau,
den
ne?
Sechser
Und
nach hinten kannst du nochmal wieder
genau,
austauschen.
und dann habe ich sozusagen als Ersatz Sechser habe ich Angelo Stiller,
Oh ja.
wo ich ganz klar bei dir sagen muss, das ist formabhängig. Ne,
Ja.
also der ist bei mir nicht gesetzt. Also
Hatte jetzt Verletzungsprobleme zuletzt,
genau, also
aber.
der muss jetzt noch ein bisschen Gas geben, sonst ist er für mich nicht dabei. Dann habe ich noch einen Matcher,
Ja.
der bei Dortmund absolut eingeschlagen ist jetzt
Richtig.
in der Saison. Aber das würde ich auch leistungsabhängig machen. Ne? Also da finde ich, ist noch ein riesengroßer Kampf. Und dann habe ich noch so ein bisschen mit einem Fragezeichen Pascal Groß, weil er natürlich die Erfahrung mitbringt. Ne, aber ist
Ja,
bei
das
Dort,
ist ein
aber ist
Punkt.
bei Dortmund ja auch kein unumstrittener Stammspieler.
Nee,
Ne, also
eben.
hat quasi ein Major ihm sozusagen den Rang abgelaufen. Deswegen muss ich ich sag mal, bei der zweiten Reihe für Goretzka und Pavlovic, da ist noch extrem viel Bewegung für mich.
Was ich spannend finde, du hast es gerade angesprochen, wir haben eine enorme Menge an Spielern, die da gut spielen könnten. Ouedraogo ist jetzt in der ersten dabei, weil er eine gute Form hat. Punkt.
Genau.
Was ist zum Beispiel aber mit einem Tom Bischoff? So.
Tom Bischoff habe ich erstmal nicht drauf, weil für mich kommt ins Mittelfeld, also ich spiele mit einer Doppel-6 und einem Zehner und wir müssen noch auf der 10 über Wirtz reden.
Richtig.
Dann müssen wir auf der 10 noch über Musiala reden Und Uedraogo ist ja ein Spieler, der eher auf der 10 oder eher über die Seite kommt.
Ja.
Deswegen habe ich Uedraogo nicht unbedingt als Mittelfeldspieler. Und das Problem ist, wenn wir Wirtz oder Musiala auf der 10 spielen lassen, muss dann entweder Wirtz oder Musiala auf der Seite spielen.
Ja, auf die linke, ne?
Ne? Das heißt, also ich würde wahrscheinlich Wirtz auf der 10, dann Musiala links außen. So, dann haben wir noch rechts außen einen Platz frei in der Startelf. Ne? Aber wir wollen ja nicht über die Startelf reden, sondern quasi über die Nominierung. Wen nehmen wir mit? Also da Uedraogo auf jeden Fall mit einer Riesenchance, wenn er jetzt schnell gesund wird und dann vielleicht nochmal 10 Spiele macht in der Rückrunde.
Hm.
Oder 12 Spiele, da nochmal ranzukommen an die Form.
Ich finde es, wenn du richtig sagst, die rechte Seite ist dann noch vakant. Auf der rechten Seite haben wir ja auch den ein oder anderen Spieler.
Ja.
Um mal einen Namen zu nennen auf der rechten Seite, der vielleicht nicht so, also wir haben gerade drüber gesprochen, über Karim Adeyemi.
Ja.
Ist ein Rechtsaußen, ist aber kein Rechtsaußen, der gerade sticht in meinen Augen. Genauso wie Leroy Sané, der hat im letzten Spiel gegen wen haben wir denn da gezockt? Die deutsche Nationalmannschaft.
Slowakei.
Die Slowakei.
6-0 gewonnen.
Ja, genau, war so ein hoher Sieg. Da hat er gut aufgedreht und aufgespielt. Ist für mich weiterhin nicht gesetzt, Leroy Sané. Auch da total formabhängig.
Genau, da würde ich auch wirklich
das
gucken.
Ist kein gesetzter Spieler. Also selbst wenn Kimmich, sag ich so, wie es ist, selbst wenn Kimmich eine schlechte Saison spielt, ist Kimmich dabei. So, unfraglich. Bei Leroy Sané
eben
weiß ich das nicht.
Genau, weil man muss sagen, Kimmich fiel ja auch über Präsenz, über Körpersprache und sozusagen diese, ich will nicht sagen, Aura ist immer so ein geflügeltes Wort, aber und das hat Sané nicht. Sané, wenn Sané in Form ist, ist er Weltklasse, nur das Problem ist, wenn er nicht in Form ist, dann hat er keinen Mechanismus, wie er irgendwie sich durchkämpft, sondern dann ist er einfach nicht gut.
Richtig.
Ne? Und deswegen riesen Fragezeichen bei Sané. Adeyemi würde ich mitnehmen.
Mhm.
Weil wir haben gerade schon gewitzelt vor der Aufnahme, er ist halt unfassbar schnell.
Ja.
Ne? Und er ist ein bisschen unlucky vorm Tor, ne? Also er ist jetzt nicht der Knipser, aber ich sag mal, wenn du gegen eine, wenn du den Gegner müde gespielt hast, dann haust du den rein in der 70. Und dann kann er halt eine müde Viererkette halt überlaufen. So, ne, so vielleicht als Spezialspieler oder wie du das dann auch nennen möchtest, würde ich Adeyemi auf jeden Fall mitnehmen. Und dann auf der anderen Seite, also auf der linken Seite, wird ja dann wahrscheinlich Wirtz oder Musiala spielen. Ich habe da trotzdem zwei Namen für dich. Das ist einmal Serge Gnabry.
Krass, ne, auferstanden von den...
So, der ja bei mir schon als guckt abgestempelt wurde vor 2-3 Monaten.
Ja.
Der sich komplett wieder erhoben hat beim FC Bayern. Muss ich sagen, also ne, Hut ab, Chapeau.
Ja.
Super. Und dann meine erste Wildcard für die linke Seite, Kevin Schade.
Ja, genau.
Den
habe ich ja auch
stehen. Also wer in der Premier League Stammspieler ist, der ist für mich, ist der dabei.
Ja, eben. Das ist das eine. Das andere, wir haben auf der rechten Seite, und das ist eher die Vakanz, ne? Weil links, wie gesagt, du sagst es mit den beiden Wunderkindern, ist sowieso immer einer irgendwo dabei.
Genau.
Auch den wird man spielen lassen, wenn die fit sind. Ich kann mir eher auf der rechten Seite auch nochmal vorstellen, dass man so, also wenn es halt formtechnisch, das ist immer der Punkt, ne? Also formtechnisch passt.
Ja.
Nehmen den Lennart Kahl mit.
So, da sind wir bei meiner zweiten Wildcard. Lennart Kahl, ich glaube 17 ist er, ne? Hat der gegen auch jetzt in der Champions League gegen Arsenal das einzige Tor geschossen.
Für den FC Bayern.
Also hat Torinstinkt, ne? Also ich meine, hat sich genauso verhalten, wie ein Mittelstürmer sich verhält nach einem langen Ball auf die Seite. Von daher, die Instinkte stimmen. Der Junge hat keine Angst, ne? Also ich meine, die Arsenal-Defensive ist wahrscheinlich die beste Defensive Europas. Dass du damit deinen, wie groß ist der, 1,50? Dass du damit deinen 17 Jahren und 1,50
gib ihm die 18 Zentimeter, 1,68.
Okay, 1,68. Dass du damit deinen 1,68 gegen eine gestandene Premier League Verteidigung da so allein auf weiter Flur im 16er auftauchst. Also der Junge hat keine Angst, ne?
Ja. Yep.
Und Lennart Kahl ist für mich so Marke Straßenfußballer. Also der hat einfach Bock auf Fußball spielen, weißt du? Der ist nicht so in Form gestanzt, sondern der hat einfach Bock auf Fußball. Ne? Und wenn der die Form halten kann, nehme ich den auf jeden Fall mit, weil der kann 10 spielen, der kann rechts außen spielen. Das ist so einer, den haust du einfach rein. Wenn nichts mehr geht, wenn so ein festgefahrenes 0-0, ne, weißt du noch, hier, als wir Weltmeister gewonnen sind, ich glaube, Algerien war das im Achtelfinale, ne?
Ja.
So ein richtiges Kackspiel, 0-0, keiner findet eine Lösung, sondern schmeißt du den rein in der 70. und der wird irgendeine Situation wird der machen.
Wichtig ist da auch wiederum nur, der muss ja den Mut behalten, das auch zu tun, und der darf sich nicht einschüchtern lassen. Das ist die einzige wirkliche wichtige Sache an der in dieser Situation, wie du richtig sagst, da reingeworfen zu werden, ist dann auch für einen 18-Jährigen nicht ganz dankbar. So,
ja.
Das muss man dazu sagen. Was ich spannend finde, ist, du hast es gerade angesprochen, Champions League, ne? 3 Spiele, 2 Tore.
Mhm.
Das kann man mal so machen. Da ist gut, da sind dann halt auch Clubs wie Parfors bei gewesen oder der Club Brügge, aber eben auch Arsenal.
Genau.
Und hat halt eben in 3 von diesen 5 Spielen gespielt, hat aber, wie gesagt, diese 2 Tore innerhalb von 37% der möglichen Einsatzspielminuten gemacht. War dabei nur in einem Drittel der Fälle in der Startelf. So, also in einem der 3 Spiele war er über, also er war in 3 Spielen dabei und ist nur in einem dieser 3 Spiele auch zum Zug gekommen, Startelf-einsatzmäßig. Mhm. Das ist schon nicht allzu schlecht.
Genau, gegen Arsenal stand er dann in der Startelf. Wir werden sehen müssen, wie das mit Lennart Kahl weitergeht, wenn Musiala wieder fit ist bei Bayern, ne?
Ja.
Weil er spielt ja eigentlich die Musiala-Position und ich hoffe wirklich, dass Kompany es irgendwie schafft, ihn trotzdem...
Ja, zu integrieren,
Und trotzdem einzubinden, weil wenn wir es wirklich schaffen, den zu entwickeln und nicht, dass er auf der Bank versauert,
ja, dann ist das dann der nächste große, ne?
Geiler Baller, weil für mich ist er so Kategorie Mario Götze. Weißt du, Mario Götze, als er noch bei Dortmund gespielt hat,
ja,
einfach Bock zu kicken, hat sich super lässig bewegt, immer irgendwie mit einem geilen Move, mit einem Ball drauf gehabt. Und so die Kategorie kann das mit Sicherheit werden.
Sieht man ihm an, ne?
Ja.
Gut, jetzt haben wir alles besetzt bis auf die Stürmerposition.
Ja.
Und die Stoßstürmerposition.
Ja.
Wir hatten ein Wunderkind, oder Wunderkind, nicht mehr so Wundermann dabei in den letzten Jahren, der uns in Katar zumindest das ein oder andere Tor beschert hat, in der EM vorher, in allen Quali-Spielen und so weiter.
Du meinst die Lücke?
Die Lücke, die tatsächlich gerade eher so eine Lücke im Lebenslauf hat.
Ja.
Denn so richtig laufen tut es auf der Insel nicht. Der Verein selber hat auch signalisiert, dass da Potenzial ist, aus dem Vertrag zu kommen, vorzeitig das Missverständnis aufzulösen.
Ja.
Ich glaube, da hat vor allen Dingen Niklas Füllkrug großes Interesse dran, das aufzulösen. Sehe ich aktuell nicht dabei. Mhm. Nicht, weil ich ihn mir nicht da wünschen würde oder ich es gut fände, dass er dabei wäre. Ich hoffe aber, und da sind wir wieder nicht bei Stimmungskanone, weil das ist das eine, glaube ich. Aber das ist ein Charakterspieler, den du eigentlich brauchst bei solchen Events. Jemand, der tatsächlich auch, also trotz dessen, dass er da noch nicht lange bei der Nationalmannschaft war, auch die Ansprache macht, dann eben auch die letzten Minuten nochmal wirklich motiviert. Ich weiß nicht, ob der DFB das mittlerweile mit Kimmich hat. If yes, dann braucht man den Niklas Füllkrug nicht.
Niklas Füllkrug ist nach Rüdiger der zweite, wo ich meine eigene Prämisse über Bord werfen würde. Ich würde den mitnehmen, egal was.
Mhm.
Weil Füllkrug ist derjenige, der dann, wenn es scheiße läuft, von Lennart Kahl die Vorlage reinmacht.
Ja.
Ne, wie gesagt, ja, ne, dreckiges Spiel gegen Algerien, 0-0, nichts läuft, alles scheiße. Dann haust du Lennart Kahl und Füllkrug kommen rein. Kahl tanzt da 2 Leute aus, bringt das Ding vors Tor und Füllkrug köpft den rein, weil er eben nur mal richtig steht. Den Instinkt hat er und den verlierst du auch nicht als Stürmer.
Ja.
Und dann gewinnen wir das Spiel. Gegen wen auch immer gewinnen wir dann 1-0. Das heißt für mich, Füllkrug vorne drin, ich will nicht sagen gesetzt, natürlich nicht, aber der fährt mit, egal was passiert,
ja,
weil der findet auch mit geschlossenen Augen das Tor. Und das ist so meine zweite Ausnahme von meiner Prämisse, wo ich sage, brauchen wir einfach für was anderes. Weißt du, wenn Plan A nicht läuft und Plan B auch nicht, dann musst du irgendwie kreativ werden und dafür brauchst du dann Niklas Füllkrug.
Wobei die Konkurrenz natürlich nicht schläft.
Ja, das stimmt.
Wenn man sich so mal die anderen Reihen durchguckt, also wie gesagt, ich glaube, Nick Woltemade ist gesetzt, wenn der fit ist, aber auch ein Johnny Burkhardt ist genau dieser Stoßstürmer mit, den man setzen kann, ist aber nicht, also und das ist der Punkt, ein Burkhardt ist nicht der Charakter Füllkrug. Und ich glaube, du brauchst in dieser Mannschaft, also entweder man nimmt einen Thomas Müller nochmal mit, so, ja. Der ist aber raus, der Kollege, und ich glaube, da macht er auch keinen Rückzieher, das war's. Oder du nimmst halt Niklas Füllkrug mit, der dafür bereit ist, aber du brauchst so Charakterspieler, sonst bist du sehr beliebig.
Genau, also du sagst es, also Slick Nick oder wollte Messi oder wollte Mate, für mich erstmal gesetzt als Stürmer, weil einfach im Moment Form hoch, ne, der Butz, der bei Newcastle gefühlt jedes Spiel. Und über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Kai Uwe, also Kai Havertz. Von mir und einem Kollegen liebevoll Kai Uwe genannt, der vermutlich in 2 bis 3 Wochen wird der, glaube ich, wieder fit sein.
Ja, aber lange unter dem Radar jetzt gewesen durch die Verletzung.
Genau, ne? Und müssen wir mal gucken, ob der bei Arsenal genug Einsatzzeiten kriegt. Ist für mich aber auch so ein Spieler, so eine hängende Spitze, der dir auch viel geben kann. Ne? Und deswegen würde ich auch Kai Havertz mitnehmen. Hat die Größe mit, glaube ich, 1,91 oder so, hat er, glaube ich, auch.
Yep.
Ist also auch extrem kopfballstark, hat bei Arsenal viele Kopfballtore gemacht vorne drin. Also auch einfach für eine andere Dimension, ne? wenn du hochspielen willst. Ich würde auch Kai Uwe mitnehmen.
Ja, da bin ich sogar eher bei. Ich finde es... Insofern, wie gesagt, ich breche hier gerade ganz häufig eine Lanze für junge Spieler. Das Problem ist aber einfach, die Leistungsdaten stimmen nicht. Guckt man sich beispielsweise an, die in der, also in der U21 richtig Tore schießen, ist das hier Elias Ansah,
ja.
Den man definitiv auch gut gebrauchen könnte da vorne. Mit 1,97 Größe haben wir allerdings auch jemanden, der irgendwie Basketballspieler hätte werden sollen, mit Nick Woltemade.
Ja, ja, genau.
Also die Größe ist nicht die Problematik.
Ja, und genau, mit Kai Havertz haben wir ja die Größe. Mit Goretzka haben wir die Größe und Gefahr im Strafraum.
Ja.
Unsere Innenverteidiger sind auch nicht klein. Schlotterbeck ist, glaube ich, auch über 1,90.
Ja.
Ne, also für die Höhe, also für die Dimension Luft, brauchen wir jetzt nicht einfach einen mitnehmen, nur weil er groß ist. Ne? Deswegen,
nee, aber also Elias Ansah mit den Leistungsdaten auch nicht allzu schlecht. In 12 Spielen 4 Tore gemacht.
Ja.
Das ist ähnliche Leistungsdaten wie Nick Woltemade in, ich glaube, 11 Spielen 4 Tore. Oder 5. Also auch nicht allzu schlecht. Gut, der spielt jetzt halt in der Premier League, der andere in der Bundesliga. Musste aber trotzdem auch mit Union Berlin erstmal diese Tore schießen. Und vor allen Dingen als so junger Spieler alles in Ordnung. Also da gibt es schon noch mehrere Optionen für den Sturm. Jetzt ist es ein bisschen offen zum Schluss noch, keine Frage, aber ich glaube, wir können auch jetzt schon eigentlich ganz optimistisch drauf gucken, weil egal wie sich das dreht und wendet, wir haben Spieler, die jung sind, die noch eine Leistungsform hoch haben aktuell, in der Hoffnung, das zu behalten, oder eben Spieler, die das noch nicht haben, wo wir sagen können, naja, was nicht ist, das geht noch.
Mhm.
Und da glaube ich auch dran. Also ich glaube, da werden viele noch vor der WM ordentlich aufdrehen, weil sie mitwollen. Das könnte ganz spannend werden für einen Nagelsmann.
Mhm.
Und da die gleiche Frage, Liverpool sucht einen Trainer, habe ich gehört.
Also wir hoffen ja alle, also alle Premier League Mannschaften zusammen hoffen ja, dass Liverpool den Trainer behält.
Ja.
Ne? Also zumindest bis wir in der Rückrunde nochmal gegen die gespielt haben, muss der auf jeden Fall noch bleiben.
Ja.
Nein, Spaß beiseite. Also Arne Slot in Liverpool bewegt sich auf sehr, sehr dünnem Eis.
Das habe ich auch schon vor 2 Wochen gehört.
Jetzt ist nicht besser geworden.
Auch schon vor 4 Wochen so.
Ja. In Europa wird es immer kälter, aber in Liverpool wird das Eis immer dünner.
Mhm.
Sind quasi raus aus dem Meisterschaftsrennen. Ja. Also wenn sie jetzt nicht einfach jedes Spiel gewinnen bis zum Endspiel, also bis zum Ende der Saison, also was nicht passieren wird, aber dann sind sie raus aus dem Meisterrennen, und das mit einer Investitionssumme von irgendwie 800 Millionen, gut, davon sind wahrscheinlich nur 400 Millionen netto, weil sie auch extrem viel Geld eingenommen haben.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, Spieler für 800 Millionen zu verpflichten, ist ja eigentlich eine Kampfansage. Ne? Das
ist ein großer Umbruch. Ne?
Und wenn du dann so untergehst, ich glaube nicht, dass Nagelsmann vor einer WM zu Liverpool geht. Das macht er nicht. Weil ich glaube, und wenn wir uns unseren Kader angucken, was wir nominiert haben, jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster. Also ich sage, Viertelfinale ist auf jeden Fall drin, wenn wir nicht vorher gegen Frankreich oder England spielen.
Ja.
Also Frankreich oder England, vielleicht auch Portugal, wird schwer für uns.
Wie wir gesehen haben.
Ne? Aber alle anderen Teams sind schlagbar. Und was ich vielleicht noch zum Ende anfügen will, ist, wir haben wieder eine starke Bayern-Achse.
Ja, das stimmt.
Ne? Also
viele, viele Bayern-Spieler
dabei. Wir sind ja auch Weltmeister geworden mit einer starken Bayern-Achse. Also ne, mit Tah hinten als Innenverteidiger. Dann haben wir auf der Doppel-6 haben wir ja Goretzka und Pavlovic gesetzt. Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition. Dann haben wir Musiala, der auf jeden Fall Stammspieler ist.
Achso, jetzt ja.
Und dann müssen wir mal gucken, ob Lennart Kahl, wie viel Einsatzzeiten, der kriegt in der Nationalmannschaft, aber auch Bayern-Spieler.
Gnabry,
genau,
im Zweifel.
Gnabry ist dabei.
Wer weiß, ob Nico Schlotterbeck dann nicht mittlerweile auch Bayern-Spieler ist zu dem Zeitpunkt.
Das ist auch nicht unrealistisch, dass er im Sommer zu Bayern wechselt. Nein, also was ich damit sagen will, ist, dass wir eine starke Achse, eingespielte Achse haben, wo ich auch glaube, dass uns das sehr viel weit bringt, auch wenn es jetzt keine Top-Weltstars sind. Ne? Vielleicht Musiala kann vielleicht einer werden. Aber allein dadurch, dass wir eingespielt sind und dann halt noch punktuell dann eben verstärkt werden von auch Spielern, die Leistungsträger sind. Ich glaube, dass wir besser sind, als wir jetzt auf dem Papier aussehen.
Ja.
Und Viertelfinale ist drin. Und ich glaube nicht, dass Nagelsmann sich das entgehen lässt. Weil ich meine, mit ein bisschen Losglück, ne? Ich meine, stell dir mal vor, Frankreich, England eliminieren sich selber gegenseitig.
Ja.
Oder Portugal und so. Und dann, weiß ich, dann stehen wir irgendwann im Finale, weiß ich.
Dann willst du nicht irgendwo
so, dann willst du nicht,
in Liverpool hocken.
Willst du nicht mit Liverpool Fünfter werden in England, ne?
Ja, ja.
Richtig. Und von daher glaube ich, dass Nagelsmann auch unser Trainer zur WM sein wird.
Das ist eine schöne Begründung. Nehme ich so mit für meine eigenen Wetten, die man dann noch vor dieser WM abschließt.
Genau, aber da machen wir sicherlich zur WM noch die eine oder andere Sonderfolge.
Na klar.
Wenn es dann losgeht, dass wir dann für euch alle Vorhersagen, die dann eintreffen oder nicht eintreffen, dann eben für euch dann machen.
Hast du am Wochenende Fußball geguckt, Philipp?
Ja, sicher.
Wo auf welchem Gerät hast du denn das gemacht?
Ich sitze immer schön auf der heimischen Couch.
Ja.
Und dann klassisch richtig schön Fernseher.
Fernsehen, ne?
Weil es war dann doch durchaus ein wichtigeres Spiel und das musste ich dann auch ordentlich zelebrieren.
Das glaube ich, Philipp.
Auch dementsprechend dann auch feiern danach.
Aber sag mal, Philipp,
ja?
Das war auf dem Fernseher, ne?
Ja.
Wann wurde denn das erste Fußballspiel irgendwie überhaupt im Fernsehen übertragen?
Da bin ich raus.
Da bist du raus.
Da bin ich raus.
Ja, es kann nämlich nur einen Verein geben, der im Fernsehen läuft als erster Verein.
Ja, okay.
Ist
vermutlich der falsche, aber klär mich auf.
Ja, natürlich.
Also
natürlich,
der falsche Verein.
Natürlich Tottenham.
Ach Gott, ja.
Okay. Tottenham damals im Jahr, und jetzt muss ich hier in meinen Unterlagen nochmal eben suchen.
Ja.
Ich meine, es war, naja, das wird aber zu spät sein, 1963, ja. Live im Fernsehen übertragen als erstes Spiel überhaupt. Kann man machen. Finde ich jetzt nicht so schlecht.
Ja.
Wann wurde denn Arsenal übertragen? Danach, ne?
Ja, also davor wahrscheinlich nicht.
Weil wir mittendrin sind.
Ja.
Ja, mittendrin.
Wirst du jetzt gleich schon frech zum Anfang
des Segmentes,
ja?
Ja, okay. Im North London Derby.
Ja.
In der großen Rivalität Tottenham gegen Arsenal.
Mhm.
Und wir fügen ein weiteres Derby, den großen Derbys dieser Welt, hinzu in unserer großen Derby-Reihe.
Ja, für mich persönlich natürlich das Derby.
Für Philipp das Derby, für mich ein Derby. Und ich bin hochgespannt, was du mitgebracht hast, Philipp, weil du bist ja nun, das ist, glaube ich, jetzt nach 27 Folgen klar.
Ja.
Es gibt für dich nur einen Verein, also zwei Vereine, einen wirklichen Verein und einen regional verpflichteten Verein.
Ja, genau. Also ich sag mal so, es gibt für mich ein Heimatverein, das sind natürlich unsere Roten, Hannover 96.
Ja.
Und dann gibt es noch einen Verein sozusagen, in den ich mich verliebt habe. Vor einiger Zeit, das sind die Gunners aus dem Norden Londons, also der FC Arsenal. Frag mich nicht warum, so genau weiß ich selber nicht, aber wie das so ist mit der Liebe, also im Sport, die ist unerklärlich und also seit Jahren, seit Jahrzehnten fast schon, bin ich großer Anhänger der Gunners.
So, und weil dem so ist, ist die Aufteilung, glaube ich, klar.
Ja, da gab es keine andere Wahl für dich, genau.
Nee, da hatte ich nicht so viel Auswahl. Ich bin mal gespannt. Willst du anfangen, Philipp, und deine Eloge starten zum FC Arsenal und den Gunners?
Ja, also warum wollen wir euch jetzt das North London Derby ein bisschen näher bringen? Ich sag mal, es ist eines der Derbys in Europa und auch auf der Welt, wo noch so eine richtige, ich sag mal, Feindschaft greifbar ist. Vielleicht nicht unbedingt zwischen den Spielern heutzutage, weil ich meine, heutzutage ist es ein Geldgeschäft.
Genau, aber wie viele Spieler bei Arsenal oder bei Tottenham kommen tatsächlich aus North London?
Ja, geht so. Mhm. Aber es ist halt natürlich für die Fans und natürlich den Stadtteil, ist es natürlich zweimal im Jahr Ausnahmezustand. Und wie die Engländer sagen, es geht natürlich um die sogenannten Bragging Rights. Mhm. Ne? Also das heißt, wenn du dann am nächsten Tag deinen Kollegen auf der Arbeit triffst, geht es natürlich darum, wer dann gestern das Derby gewonnen hat. Der eine muss dann sich in Schande umdrehen, während der andere mit breiter Brust am Band steht. Und von daher ist es natürlich eines der bedeutendsten Derbys in Europa. Hat aber nicht so religiöse oder politische Bedeutung wie jetzt das Superklassiko von letzter Woche oder dem Old Firm,
yeah.
Sondern das ist einfach nur eine klassische regionale Rivalität und ich fange einfach mal in der Geschichte an. Also 1886 gegründet Arsenal, damals allerdings nicht als Arsenal, sondern eben als Woolwich Arsenal.
Genau. Im Südlondon eigentlich, ne?
Im Südwesten von London. Da war einfach eine Munitionsfabrik. Die Firma hieß Royal Arsenal, also hat eben einfach Munition für die Armee hergestellt und die Arbeiter hatten einfach Bock auf Fußball.
Mhm.
Und die haben sich dann in einem Pub getroffen. Ich glaube, 12 Leute waren es. Nagel mich bitte nicht fest, so tief habe ich nicht gegoogelt, aber hier und da kenne ich mich ein bisschen aus in unserer Geschichte. Das Pub gibt es heute noch, also da kann man auch mit nicht mit der U-Bahn, sondern mit einem anderen Verkehrsmittel kann man da hinfahren. Also ist ganz witzig, wenn ihr in London seid, es gibt, nennt sich Dockland Railway, das ist eine sozusagen U-Bahn ohne Fahrer. Also da kann man vorne sitzen und hat keinen Fahrer.
Mhm.
Ist ganz witzig, kann man heute noch hinfahren, das Pub gibt es heute noch. Guckt es euch gerne an. Und dann ist das, wie das so ist, wenn Vereine in den Kinderschuhen stecken, immer mal wieder Probleme. Aber damit will ich euch eigentlich nicht belästigen.
Über Probleme wollen wir nicht bei Arsenal reden.
Also gute Zeit. Nein, also damals war das mit den Profiligen auch noch nicht so wie heute. Arsenal hat angefangen als Amateurverein und war dann, ich sag mal, in diesem Amateurgedönse im Süden London relativ erfolgreich. Hat dann angefangen, sich hier und da mal noch einen Profispieler zu kaufen.
Mhm.
Und so ist auch die Geschichte der roten Trikots. Also der erste Profi, der dann geholt wurde, war ein ehemaliger Torhüter von Nottingham Forest.
Mhm.
Und wer das weiß, Nottingham Forest hat rote Trikots.
So ist es.
Und der hat dann einfach für seine Amateurkollegen von seinem alten Club einen Trikotsatz mitgebracht.
Geil.
Und so sind dann die roten Farben ins Spiel gekommen. Also ganz, ganz, ganz witzige Geschichte. Und wie das dann aber so ist, stand der Verein kurz vor der Insolvenz.
Jeder richtig gute Verein stand
vor der Insolvenz. Jeder richtig gute Verein stand mal vor der Insolvenz, genau. Und dann, jetzt muss ich den Namen nochmal ganz genau mir angucken, wurde der Club dann von einem sehr erfolgreichen, sag mal, Industriellen übernommen oder der ist da eingestiegen oder gekauft, wie auch immer. Der Name ist Sir Henry Norris.
Die erste große Investment Group bei Arsenal.
Ja, wenn man so will, der erste Scheich, der kein Scheich war, ist dann da eingestiegen. Und also wir sind noch weit weg. Also das ist kurz nach 1900.
Ja.
Ne, also alles noch sehr, sehr klein. Problem war, dass, auch wenn ihr es heute kaum glaubt, der englische Fußball fand im Norden Englands statt.
Okay.
Also wir reden da über Manchester, über Birmingham, ja, über Liverpool. Und in London war der Profifußball gar nicht so verbreitet. Da gab es noch viel Amateurfußball, gerade im Süden Londons, also wo der FC Arsenal dann gegründet wurde.
Deswegen Northern und Southern League.
Genau.
Mhm.
So, und die Northern League war relativ schon weit, was ihre Ligastruktur angeht, aber im Süden Englands und dann auch im Süden Londons war das alles noch sehr, sehr amateurbehaftet.
Mhm.
Und dann blieben uns irgendwann die Zuschauerzahlen weg. Weil natürlich, wenn ich eine Profiliga im Norden habe und dann auch im Norden Londons eine Profiliga habe, ist es natürlich schwierig, als Amateurmannschaft in London Einnahmen zu generieren.
Ja.
Und dann kam dann irgendwann die Idee von Sir Henry Norris, was machen wir jetzt? So, und
wir nehmen den Club.
Ja, so, pass auf. Und dann sind wir 1913 in die zweite Liga abgestiegen. Und das hat dann sozusagen das Fass zum Überlaufen gebracht, sodass dann Sir Henry Norris gesagt hat, okay, jetzt ist vorbei, wir ziehen um. Wir ziehen in den Norden Londons, um eben an dieser erfolgreicheren Nordliga in London teilzunehmen, wo dann auch die dicken Gelder sind. Und so ist dann der FC Arsenal oder damals immer noch Woolwich Arsenal nach Highbury in den Stadtteil Islington gezogen, wo sie jetzt heute noch beheimatet sind und haben sie auch gleich umbenannt, also haben das Woolwich abgelegt, das hieß dann The Arsenal.
Mhm.
Und kurz darauf haben sie aber auch dann die Vorsilbe The, also The, also
der das auch noch das, rausgenommen, ja.
Abgenommen, sodass sie dann nur noch Arsenal hießen. Mittlerweile natürlich FC Arsenal, weil muss man wissen, jeder Profifußballverein in England heißt FC. Ja. Das ist einfach so ein Namensding, das ist da einfach so. Aber dann fortan nur noch Arsenal genannt. So, und jetzt kommen wir mal zu der Rivalität.
Ja.
Also 1913 ziehen wir dahin.
Und Tottenham auch.
Genau. Aber gut, das wirst du uns gleich erzählen.
Ja.
Und dann war es so, dass, dann brach ja dann der Krieg aus, der Erste Weltkrieg. Stimmt. Und kurz darauf wurde die Liga, glaube ich, eingestellt, soweit ich das richtig weiß.
First Division meinst du, ja.
Genau, die First Division wurde eingestellt. Arsenal nach wie vor noch in der zweiten Liga gespielt, sind Fünfter geworden in der zweiten Liga.
Mhm.
Dann wurde der Ligabetrieb eingestellt, ne, dann war der Krieg vorbei. Dann 1919 wurde die erste Liga sozusagen neu gegründet oder wieder aufgemacht. Jetzt ist man von 20 dann auf 22 Mannschaften gegangen. Und jetzt ist die Frage, wie füllen wir das Ganze? So, und dann ging es eben los, dass dann man sagt, okay, es müssen trotzdem ein paar Mannschaften absteigen, es müssen trotzdem ein paar Mannschaften aufsteigen.
Ja.
Und Arsenal, die ja Fünfter in der zweiten Liga geworden sind, hatten ja eigentlich gar kein Business, in die erste Liga aufzusteigen. Mhm. Ne, selbst mit der Erweiterung. Die hatten aber immer noch Sir Henry Norris am Ruder, der dann
der Scheich.
Der Urscheich.
Also der Nicht-Scheich.
Im englischen Fußball. Der war ganz, ganz dicke befreundet mit dem Chef der ersten Liga.
Ja.
Die kannten sich ganz gut.
Ach so.
Und der Amateurverein Arsenal im Süden Londons relativ erfolgreich war und viele Pokale und Titel gewonnen hat im Amateurbusiness, konnte er seinem guten Freund, dem Ligapräsidenten, vermitteln,
überzeugen,
dass eben aufgrund dieser erfolgreichen Historie und dieser Bedeutung des Arsenal, ne, also des FC Arsenal, dass sie doch in der ersten Liga spielen. Und beispielsweise, ich glaube, der FC Chelsea ist auch aufgestiegen, allerdings aufgrund sportlicher Dinge. Und Tottenham war damals in der ersten Liga.
Ja, genau.
Und nun war es dann aber so, dass man wohl irgendwie dachte, ja, dass Tottenham in der ersten Liga spielt, ist jetzt nicht ganz so wichtig.
Ja.
Deswegen ist es dann wirklich so, dass Tottenham aus der ersten Liga, ich würde nicht sagen ausgeschlossen, natürlich nicht, aber nach dem Ersten Weltkrieg, ne, hast du halt keine Regel, keine Ordnung, dass man eben gesagt hat, okay, Arsenal auf Platz 5 der zweiten Liga geht hoch in die erste und Tottenham geht dann eben nun mal runter in die zweite, was eigentlich völlig,
ja,
also sportlich überhaupt nicht begründet war, aber wie das nun mal so ist mit Politik, ist dann Tottenham runter und Arsenal hoch. Und das war sozusagen der Startschuss
der
Feindschaft. Weil, um ehrlich zu sein, bis dato war Tottenham eigentlich im Norden Londons eigentlich die gesetzte Kraft. Und ja, der FC Arsenal hat sozusagen, ist da in das Revier eingedrungen und hat sie sozusagen, hat die Feindschaft mehr oder weniger gestartet. Und ich sag mal, so beging aus unserer Sicht, also aus der roten Sicht, die Feindschaft.
Das ist eine schöne Geschichte.
Ja.
Die gefällt mir gut. Die Tottenham selber, wie gesagt, du bist da sehr, sehr viel besser informiert. als großer Widersacher, wie du richtig sagtest, so richtig politisch oder gesellschaftlich oder so, dieses Arm-Reich-Ding gibt es so in der Form nicht ausgeprägt, ist weniger das Ding. Aber was ganz interessant ist, du hast bis dahin die Historie so ein bisschen erklärt. Tottenham, muss man danach aber sagen, abgesehen davon, dass Tottenham jetzt auch in der letzten Vergangenheit immer mal wieder so ein bisschen auch mal in der Champions League-Finale gekommen ist oder auch mal, was jetzt so letztens den Europapokal, glaube ich, gewonnen hat oder so.
Genau, amtierender
Europa League-Sieger. Ist da auch, sind da auch Durststrecken zwischen gewesen. Tottenham allerdings, und das ist ein interessanter Side-Fact, es gibt so ein paar wichtige Siege, und da gehört beispielsweise bei, dass Tottenham das erste Team war, was im 20. Jahrhundert als Doublesieger in England hervorgegangen ist, im Jahr 1960-61, also schon 60 Jahre später oder 40 Jahre nach Krieg, also die Meisterschaft und den FA Cup geholt haben. Interessant, und da ist es eben auch für die Rivalitäten nicht so ganz unentscheidend, Tottenham immer ein bisschen als Underdog mit reingegangen. Selbst Jahre später, es gab dann, wie gesagt, diese großen ersten Gewinne, einen UEFA Cup geholt, Europapokal, der Pokalsieger zweimal gewesen, auch englischer Meister zweimal geworden, 50-51 und 60-61, danach nie wieder. Was ja dann auch wieder ein großes Ding ist, wenn ich an Liverpool beispielsweise denke, wie groß das bei Jürgen Klopp war, das Ziel, Meister zu werden, wie wichtig das ist für diese Vereine in England, ist das auch bei Tottenham schon lange nicht mehr der Fall. Und deswegen immer so ein bisschen im Schatten des großen Rivalen Arsenal, zumindest was Titel-wise angeht, internationale Titel, aber auch Clubtitel, FA Cup und so weiter. Gegründet sind sie vorher. 1982 von einem Henry Spur oder auch Henry Percy Spur, glaube ich, heißt er, oder auch liebevoll Hotspur genannt. Und daher kommt auch die Tottenham Hotspurs.
Genau.
Namensgeber ist eben jener Gründer. War damals eine Grammar School, das begründet hat. Tottenham Grammar School. Und die haben sich dann als Hotspur FC benannt, nach dem Sir Henry Percy oder auch Hotspur. Insofern, also da dann gegründet, 99 beigetreten zur Southern League, wie wir eben besprochen haben. Ja. Also die Northern League bestand, Southern League dann entsprechend dazugekommen. Tottenham 99 und 1901 den FA Club als erster Club außerhalb dieser Football League, also der professionellen Liga, dann gewonnen.
Genau, weil man muss dazu sagen, so Vereine wie Aston Villa damals extrem stark, Nottingham Forest extrem stark. Ja, ne? Also,
stimmt.
Ne? Also eben das, witzigerweise, vielleicht müssen wir da auch irgendwie nochmal gucken,
nochmal richtig,
aber im Norden Englands ging der Fußball eigentlich los, ne? Und London eigentlich ein bisschen später dran.
Arbeiterklasse im Norden Englands eben am Kicken, und London kam dann eher
genau,
später.
Deswegen, weil du ja auch sagst, Tottenham als erster Londoner Verein oder als erster dann eben südlicher Verein, also das ist schon, der Norden Englands hat schon extrem viel Vorsprung gehabt.
Also das ist dann das genau das eine. Diese Rivalität, du hast es gerade gesagt, durch den Abstieg Tottenhams bedingt, aber auch einfach durch die territoriale Nähe.
Ja.
Zwei große Vereine direkt nebeneinander, wobei man sagen muss, dass auch Tottenham stetig umgezogen ist bis 1899. Also 7 Jahre immer wieder hin und her gezogen und dann 99 an eine große Gärtnerei, an die, ich weiß jetzt nicht, wie heißt die Straße, das ist der Park, wo steht das Stadion?
Also du meinst die White Hart Lane.
Ist das White Hart Lane?
Ja.
Ja, dann
Wir nennen das liebevoll Scheit Hart Lane, aber ändert nichts an dem Standort.
Dann auch damit umgezogen. Also daher kommt es so ein bisschen, und das so der Umzug Arsenals als Invasion des eigenen Territoriums dann wahrgenommen wurde. Du hast es gerade gesagt, nach kontroverser Abstimmung steigt Arsenal 1919 für die First Division auf, die Spurs nicht. Und seitdem gilt es irgendwie Arsenal so als ja, den reichen, erfolgreichen, etablierten Club, während die Hotspurs dann eher als unterlegene Außenseiter dann dahinter stehen. Also da geht es, wie gesagt, weniger um Religion, sondern eher um den Stolz an der Sache.
Ja, das ist Stolz und Ehre, genau.
Und dann gibt es dann eben zwei wichtige Spiele, auch aus der näheren Vergangenheit. Ja. Jetzt das Spiel am Wochenende ist so eines, wenn man auf die Distanz der Tore anguckt, die Tordifferenz. Aber ansonsten ist es 2008, da gewinnt Tottenham 5-2 bei Arsenal.
Ja.
Das war dann wieder Gutmachung. Vier Jahre später gewinnt Arsenal bei Tottenham 5-2.
Ja.
Gibt die Retourkutsche dann ab. Also ist immer ein Schlagabtausch, ein wichtiges Spiel. Da strengt man sich dann nochmal besonders an. Vor allen Dingen, weil beide eben, und das ist eben auch so eine Sache, beide eher für offensiven Fußball auch bekannt geworden sind in den 60ern ganz stark. Durch Nicholson hieß der Trainer damals, der mit Tottenham eben genau diese super erfolgreiche Ära hat, das Double holt und auch als Vereinsikone gefeiert wird, Bill Nicholson, weil er eben den Verein so stark modernisiert hat. Tottenham, und das sind auch wieder Firsts, die man so hat,
ja.
Wird nicht nur übertragen als erstes Spiel im Fernsehen, 63, mit dem Hinweis internationales Spiel. Also ein Spiel, was nicht in England stattfindet, was dort übertragen wird. Der Pokalsieger-Cup gegen Atletico Madrid, den sich Tottenham sichert und damit der erste britische Club wird, ja, der einen europäischen Pokal gewinnt.
Also Pokal der Pokalsieger ist das, was heute, Pokal der Pokalsieger ist, war UEFA-Cup.
Ach, UEFA, ja, Pokal.
Und ist das, was heute Euroleague ist.
Ja, genau.
Also auch schon sehr erfolgreich damals.
72, 84 gibt es auch noch UEFA-Cup-Siege gegen die Wolverhampton Wanderers. Beide Spiele in London und Birmingham. Mhm. Und gegen den RSC Anderlecht. Das sind dramatisch. Also das ist wirklich auch so ein sehr bekanntes Spiel, was dann im Elfmeterschießen für die Spurs ausgeht. Ja.
Da muss ich sagen, Europapokal der Pokalsieger haben wir einen Titel nur, 1994. Wusste ich auch nicht, weil ich mit dem Rivalen beschäftige ich mich nicht so.
Nee, das stimmt.
Aber international dann wirklich sehr viel erfolgreicher als Arsenal.
Ja, international sicherlich, national sehr viel weniger. Und dann geht es eben auch schon in die dunkle Phase von Tottenham. Wir sprachen davon, während ihr eure finanziellen Probleme sehr viel anfänglicher hattet, bevor der Scheich Norris kam, kommt diese Phase bei Tottenham um die 70er bis 90er Jahre. In den 90ern kämpfen die Tottenham Hotspurs mit finanziellen Problemen. Gibt weiterhin noch Siege, also der FA Cup 91 wird trotzdem gewonnen, aber finanziell sieht es nicht so gut aus. Und da kommen wir vielleicht mal in die heutige Zeit. Oder
Ich habe noch zwei, wo du bei Firsts bist. Yeah. Ich habe da auch noch zwei Firsts. Und zwar 1925 übernimmt kein Geringer als Herbert Chapman den Verein als Trainer. Hat heute auch eine lebensgroße Bronzestatue vorm Stadion. War damals der erste Verein unter Chapman. Also Chapman hat als allererster Verein hat der FC Arsenal Rückennummern gehabt.
Oh.
Das heißt, dort wurden also 1925 und 1926 wurden im Weltfußball Rückennummern eingeführt als Firsts bei uns. Und Arsenal, der einzige Fußballverein in London und England, vermutlich sogar in Europa, die eine eigene U-Bahn-Station haben. Denn wer sich das U-Bahn-Netz in London mal anguckt, ja, es gibt da so ein paar Stationen. Früher hieß das Ding Gillespie Road. Sir Herbert Chapman hat dann über natürlich Kontakte zum City Council, also zum Stadtrat, hat es dann geschafft, dass tatsächlich diese Haltestelle jetzt Arsenal heißt.
Crazy.
Ja, das ist schon, muss man schon sagen.
Das ist beeindruckend. Und
witziger Side-Fact, zum Beispiel, dass die Haltestelle vom FC Chelsea heißt Fulham Broadway.
Naja.
Ja, ne, also der FC Chelsea ist im Stadtteil Fulham.
Ja.
Und Fulham Broadway, also Broadway ist in England, ist es die Hauptstraße, Ne? Also ist es halt witziger Side-Fact, dass dann Chelsea, also das, die Haltestelle ist direkt unterm Stadion vom, von der Stamford Bridge und das heißt dann einfach Fulham Broadway, weil eben das nach regionaler Lage benannt ist und beim FC Arsenal, die haben es eben geschafft, dass die Haltestelle tatsächlich nach dem Verein dann umbenannt wird.
Nicht so schlecht.
Also, ich sag mal, das ist schon, ne, wie du sagst, nicht ganz so schlecht. Das ist schon ein ziemlich geiler Move. Das ist schon
ziemlich cool, ja.
Du willst in die Neuzeit.
Ich will in die Neuzeit und ein Stück weit auf das Jetzt gucken.
Ja.
Spielernamen, ich glaube, da brauchen wir wenig drüber reden. Das sind bekannte Namen, ob das dann in naher Vergangenheit bei Arsenal Thierry Henry war, der enorm vereins- und namensgebend, also bildgebend auch war für diesen Verein.
Hat auch eine lebensgroße Bronzestatue vom Stadion.
Wer denn nicht? Genau. Arsene Wenger wird die auch haben. Wenn er sie nicht hat, dann sollte er sie bekommen.
Hat er.
Ja, so. Bei Tottenham gibt es keine Bronzestatue und dafür hat man kein Geld. aber da stehen dann solche Namen wie Harry Kane beispielsweise als Spieler mit drauf, Eigengewächs, da ausgebildet und da auch.
Aber von der, aus der Arsenal-Jugend geklaut, ne?
Ja.
Also es gibt noch Bilder, wo klein Harry mit, weiß ich, 12 Jahren im Arsenal-Trikot in der Akademie ist. Hat bei uns den Durchbruch nicht geschafft. War wahrscheinlich einer der größten Fehler
in der Jugendakademie. Finanziell.
Hat dann bei euch natürlich Karriere gemacht, stimmt.
So, oder eben auch Heung-min Son, definitiv auch eine Vereinsikone mittlerweile. Auch ein Spieler, der aus der Bundesliga so entschlüpft ist, von Leverkusen damals dann nach Tottenham gegangen.
Und natürlich bei euch Jürgen Klinsmann.
Ja.
Ne, der dann zu Tottenham gegangen ist. Auch heutzutage immer noch ein Name bei den Fans, weil klar, in unserer Generation, wir haben Jürgen Klinsmann nicht mehr spielen sehen, aber Jürgen Klinsmann war damals in seiner Prime dann auch bei Tottenham schon einfach ein verdammt guter Stürmer, ne? Das muss man einfach so sagen.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, Namen wie E und D und bei Arsenal wird es nochmal dreimal so viele geben. Das ist vielleicht das eine. Das andere ist, wenn man jetzt nochmal drauf guckt, das hat sich natürlich klar auseinander entwickelt. So, Tottenham spielt eher, jetzt gerade letzte Saison haben sie eher um Abstieg gespielt als um alles andere. Da knapp vorbeigeschlittert. Also eher eine total durchwachsene Saison gespielt. Arsenal spielt eher auf der anderen Seite der Tabelle um eine Meisterschaft. Beide mit großen Investoren versehen. Also
sehr großen.
Genau, da geht es nicht um Kleingeld, da geht es nicht um Norris-Geld, sondern da geht es um schon ganz andere Sphären. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, wie viele dieser Spieler kommen tatsächlich aus dem Norden Londons? Ja. Ich glaube nicht einer.
Ja, also wir haben mittlerweile ein paar aus der Jugend, die, aber man muss natürlich auch sagen, also sowohl Tottenham als auch Arsenal bewegen sich in Sphären, wo die Jugend, also der Nachwuchs, nicht nur aus London kommt.
Naja, klar. Ne?
Also wir haben internationale Scouting-Abteilungen. Also die Hälfte der Jugendmannschaft kommt nicht mal aus England.
Nein, natürlich nicht.
Also deswegen, ich meine zum Beispiel Bukayo Saka, den mittlerweile, glaube ich, auch jeder kennt, der kommt tatsächlich aus London.
Ja.
Aber ob der jetzt aus dem Stadtteil Islington kommt, keine Ahnung.
Naja, wahrscheinlich nicht.
Ne? Und also ich meine, wenn du da so 3-4 Jugendspieler aus London hast, dann ist das schon echt eine geile Nummer. Aber die Zeiten sind vorbei, wo auch die Spieler sich, sag mal, aus dem Tiefen ihres Herzens als Nord-Londoner sehen, um dann im Derby zu sein. Natürlich.
Das ist ein bisschen die Frage, Philipp.
Ja, jetzt.
Ich glaube, das ist nämlich beim Old Firm nicht anders. Könnte nicht anders sein. Ne? Ja. Also du hast gesagt, das hat noch ein bisschen was mit der sportlichen Erfolg zu tun. Bewege ich mich in den Sphären, scoute ich international, habe ich die finanziellen Möglichkeiten, mir auch die Weltspieler zu kaufen? Punkt.
Ja.
Oder kann ich es halt nicht? Und ich muss aber dazu gestehen, so ein Old Firm mit all seinen Spielern, ich glaube, da sind noch einige aus den Städten oder auch aus der Region.
Ja. Ja.
Und da ist es eben, und das ist, glaube ich, der wichtige Unterschied zu dem North London Derby, die Identität mit dem Verein ist das eine, aber auch das Brennen dafür, dass die Rivalität so hart ist, wie sie ist.
Ja.
Dass man natürlich gewinnt, wenn man gegen Tottenham spielt, gegen Braunschweig spielt, gegen Celtic Glasgow spielt.
Ja.
So, also diese Identität, das ist glaube ich, das, was so Derbys auch ausmachen. Weshalb ich jetzt, ohne dass ich das schmälern will, weil das North London Derby natürlich auch einfach klasse Spiele sind, den Derby-Charakter da tatsächlich eher zweitrangig sehe.
Ja, also bei den Spielern ist es mit Sicherheit nicht so wie bei den Fans. Ne, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Es ist allerdings so, als wir noch richtig erfolgreich waren, also so vor 20 Jahren, war das Derby auch noch ein bisschen anders, wo dann auch die Spieler länger bei den Vereinen gespielt haben.
Richtig.
Also wo du dann als Spieler auch mal so 5, 6, 7 Jahre bei einem Verein warst,
ja,
und dann eben auch so 10, 14 Derbys gemacht hast.
Richtig.
Ne? Dann ist das natürlich was anderes, als wenn du jetzt irgendwie, was ich, für 100 Millionen gekauft wirst, spielst du 4 Jahre, ne? Dann machst du, bist du vielleicht verletzt, dann spielst du 6 Derbys.
Ja,
gut, mein Gott. So, dann gehst du zu Barca, Real, PSG. Wie
jedes andere Spiel.
Ne? So, und dann ist es halt
okay. Das andere Derby wieder.
So, ja. Ne? So, ne? Und es gibt ein paar Interviews mit Thierry Henry. Und in einem Interview sagt er, er hat in seinem Leben kein North London Derby verloren.
Ja.
So, und damit rühmt er sich wahrscheinlich bis ins Grab. Und da ist er halt total stolz drauf. Ne? Und das ist so eine Sache, dass, also damals hat das noch richtig was bedeutet, als es noch richtig um was ging. Dann gibt es auch so eine Interviewfrage, ist ganz witzig, von Paramount, die Champions League Berichterstattung, ist ja aus amerikanischer Sicht.
Ja.
Und da haben sie zum Beispiel Jamie Carragher und Micah Richards noch als Experten. Und dann stellt dann die Moderatorin die Frage, würdest du für das Doppelte des Gehaltes für deinen Rivalen spielen?
Ja.
So, ne? Und da sagt natürlich beispielsweise Micah Richards, klar, für das Doppelte hätte er natürlich für Manchester United gespielt. Also der
hat
bei City gespielt. So, und dann ist Thierry Henry aufgestanden, das Studio verlassen. Ne? Weil halt so eine Frage stellst du halt
klar.
So einem Derby-Helden nicht. Das ist genau wie bei 96. Also frag mal einen Henrik Weidand, ob er für das Doppelte seiner Kohle für Braunschweig gespielt hätte oder Niklas Füllkrug.
Ja, geh mal zum Jürgen Steiner oder so, wie auch immer.
Ne, genau, oder ein Robert Enke.
Ja.
Dann brauchst du einen Sicherheitsdienst. Ne?
Naja, klar.
So, und heutzutage, also ich sag mal so, das hat sich so in den letzten 15, 20 Jahren natürlich massiv geändert. Ne? Auch die Klassikos Real, Barca oder so ist halt auch so, ja.
Ja, genau.
So, ne? Also ich meine, seitdem Mourinho nicht mehr gegen Guardiola antritt, ist auch der emotionale Faktor halt raus. Ne? Und deswegen,
genau. Also so da geht's, sobald Geld da reinkommt in der Masse und da so viel Fluktuation ist, geht so ein bisschen der Stolz und die Identität verloren. Und wenn ein Derby nur auf Stolz und Identität fußt, wie jetzt das North London Derby, muss man aufpassen, dass das nicht auch verloren geht. Das ist so.
Genau. Und ich habe vielleicht noch aus dem Jahr 2004 eine lustige Anekdote. Da ist ja der FC Arsenal ungeschlagen Meister geworden. Und das Spiel, in dem wir dann Meister geworden sind, das war in der White Hart Lane. Mhm. Und da gibt's auch eine witzige Anekdote von Thierry Henry, wo er dann mitten im Spiel ist. Und dann wir führen lange 2-1 und dann schießt irgendwann Tottenham das 2-2. Und dann kommt halt ein Spieler zu ihm angerannt und jubelt halt direkt vor ihm. Und dann sagte er zu ihm, du jubelst jetzt, ich jubel dann nach Abpfiff über die Meisterschaft. So, und dann, weil der Tottenham-Spieler wusste nicht, dass Arsenal 2-2 reicht, um rechnerisch Meister zu werden.
Ja.
So, und dann meinte er so, ja gut, du jubelst jetzt über das 2-2, ich jubel gleich über die Meisterschaft. Also das ist so, damals war das noch so richtig, da ging es halt um die Ehre. So, ne? Und da ging es dann auch heiß her mit roten Karten und so. Und da gab es auch noch Spieler so wie Patrick Vieira oder zum Beispiel jetzt bei Tottenham einen Ledley King. Oder auch ein Robbie Keane, der irische Nationalstürmer, die sind dann mit dem Messer zwischen den Zehen aufgelaufen. Ne? Da hast du halt im Blick gesehen, entweder Ball oder Gegner, auf gar keinen Fall beides.
Ja.
Ne? Und von daher ist es so, und wie du richtig sagst, heute, wir haben jetzt das Spiel 4-1 gewonnen am Wochenende. Der Leistungsunterschied ist natürlich jetzt auch mittlerweile so groß, wie du richtig sagst, Tottenham ist letzte Saison knapp dem Abstieg entglitten. Wir sind knapp Meister geworden. Und von daher ist es so, wir haben jetzt 4-1 gewonnen, das Spiel war aber richtig scheiße. Ne, weil wir waren so überragend und sportlich so viel besser. Und es hat irgendwie nicht mehr diesen Derby-Charakter und es macht natürlich viel mehr Spaß, wenn es um was geht. Ne?
Das ist ein schöner abschließender Satz. Es macht mehr Spaß, wenn es um was geht. Ja. Wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen einen Eindruck geben vom North London Derby. Und wir schauen mal, wo wir nächste Folge, zu welchem Derby wir dann auflaufen, welches wir uns dann anschauen.
Ja, so ein paar haben wir noch in der Tasche.
Ja, Philipp, die abschließende Frage dazu für dich. Ist es das Derby?
Also ich habe ja gesagt, für mich ist es natürlich das Derby.
Ja.
Aber es ist natürlich, weil ich natürlich emotionale Aktien da drin habe.
Ja.
Aber wenn ich ehrlich bin, vor 20 Jahren wäre es das Derby gewesen.
Mhm.
Wo ich sage, ne, Henri Vieira gegen Keane und Ledley King und wie das dann so war mit der ganzen Feindschaft. Aber mittlerweile ist es ein Spiel, klar, ich bin nervöser, als wenn wir jetzt gegen Wolverhampton oder Brentford spielen würden, weil es dann doch schon um die Ehre geht. Aber eigentlich ist es mittlerweile sportlich ein Spiel. Also für die Spieler ist es, glaube ich, egal, gegen wen es da geht.
Ja.
Klar, im Interview sagen sie natürlich das, was sie sagen müssen.
Gut.
Aber im Grunde ist es eigentlich nur noch ein Aufeinandertreffen für die Fans, damit sie am nächsten Tag sagen können, okay, wir sind geiler als ihr.
Ja.
Bragging, also für die Fans ist es vor allem, die Fans, die sind ja, ich sag mal, da wirst du ja reingeboren, ne?
In der
Tottenham-Familie oder in der Arsenal-Familie. Ja. Und dann ist das natürlich für dich zweimal im Jahr der wichtigste Tag im Jahr. Aber sportlich betrachtet ist es leider nicht mehr das Derby, ist es einfach nur noch ein Derby. Also da würde ich das Superklassiko oder auch das Old Firm würde ich schon, oder auch das Ruhrpott-Derby, ne? Also ja. Schalke gegen Dortmund, würde ich, glaube ich, auch noch höher hängen mittlerweile als jetzt das North London Derby, weil es da einfach diese politische und religiöse Komponenten gibt in Buenos Aires und in Glasgow. Also von unseren Derbys würde ich jetzt das North London Derby eher auf Platz 3 sehen.
Das ist eine schöne Einordnung. Würde ich da wahrscheinlich auch hin platzieren zunächst. Es werden ja nicht die drei bleiben. Heißt, wir gucken, wo wir am Ende mit unserer großen Shortlist der Derbys dieser Welt landen. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Und jetzt vom Norden Londons, der Weltstadt, zur anderen Weltstadt, die auch mal von einem König regiert wurde.
Wir bleiben quasi im englischen Königreich.
Wir bleiben im englischen Königshaus zumindest und gucken wieder in den Norden von Hannover.
Ja.
Heute heißt es nicht HSV, würde ich schon sagen, 96 oder HSC oder Fortuna Sachsenross.
Nein. Wir sind heute sehr regional.
Wir sind heute wieder sehr regional unterwegs, was auch gut ist. Wir wollen uns den Höhenflug, wir haben letzte Saison uns enorm gefreut darüber, dass die Garbsener wieder aufgestiegen sind in die dritte Liga. Der TSV Havelse ist aufgestiegen. Und ja, ich sag mal so, vor, ich glaube, 3 Jahren oder so war das schon mal der Fall. Damals wurde noch in der HDI-Arena gezockt und alles so ein bisschen neu und frisch gegen Schweinfurt, damals in der Relegation das geschafft. Ein riesiges Abenteuer. Dann zwischenzeitlich war Hannover 96 Zweite in der dritten Liga. Und jetzt ist es wieder der TSV. Und wir wollen uns heute mal angucken, wie das so läuft gerade und ob das überhaupt läuft oder ob das erwartbar gar nicht läuft.
Ja, ich habe mich so ein bisschen mal mit der Geschichte beschäftigt vom TSV Havelse. Also man muss dazu sagen, klar, Hannover kennt ihr alle. Ist eine deutsche Großstadt, 500.000 Einwohner. Und wenn ich über die Bundesstraße B6 im Norden rausfahre, dann komme ich nach Garbsen.
Jo.
Und Havelse ist ein Stadtteil von Garbsen. Also im Prinzip gibt es da keine Trennung. Also das ist irgendwie Stadtgebiet an Stadtgebiet. Mhm. Ne? Also ich muss da nicht irgendwie fahren, sondern es ist halt wirklich noch, es grenzt direkt an Hannover. Und Garbsen ist eine sehr, sehr blühende, florierende Stadt, die eben von der Großstadt Hannover profitiert. Genau. Und zwar ging das Ganze los am, jetzt muss ich hier mal rüberschielen, 5. August 1912. Und wie das eben so ist für so einen Dorfverein damals, haben eben ein paar Kerle, die sich regelmäßig zum Kicken getroffen haben, dachten so, okay, komm, lass uns einfach mal einen Fußballverein gründen. Und so ist das dann eben entstanden. Und hieß damals FC Pelikan Havelse.
Geil.
Und eben nicht benannt nach dem Tier Pelikan, sondern eben nach dem ersten Spielgerät, also der Fußball.
Ja.
Wahrscheinlich dann hergestellt von Pelikan oder die Marke war Pelikan.
Genau.
Auf jeden Fall deswegen FC Pelikan Havelse.
Großer, hat jeder vielleicht auch mal in der Schulzeit gehabt, ein Pelikanfüller.
Genau.
In Hannover ansässig gewesen, jahrelang, große Firma. Und da wahrscheinlich dann auch gesponsert gewesen, ja.
Genau. Ging los, FC Pelikan Havelse. Und wie wir ja alle wissen, war das in Deutschland damals, waren das sehr aufreibende Jahre. Erster Weltkrieg, dann Zweiter Weltkrieg. Als dann 1923, als das losging mit der Hyperinflation in Deutschland, eben hinführend zu unserer dunklen Geschichte, wurde dann der Verein aufgelöst, eben wegen der Hyperinflation. Man hatte kein Geld mehr, man konnte sozusagen den Vereinsbetrieb nicht aufrechterhalten. Mhm. Das Ganze wurde dann 1933 wieder gegründet, nachdem der Abstieg sozusagen, der politische Abstieg hier begann, hat man aber trotzdem wieder angefangen, Fußball zu spielen 1933 in Havelse. Der Verein wurde dann wenig später in TSV Havelse umbenannt. Und 1947 fusionierte man mit dem Verein aus Marienwerder. Marienwerder ist ein Stadtteil von Hannover, der sozusagen direkt angrenzt an das Stadtgebiet von Garbsen-Havelse. Und die Idee war, man wollte eben mit dem sportlich erfolgreichen Marienwerder eben fusionieren, weil Hannover hatte so eine Sportliga, wo eben die ganzen Vereine aus Hannover zusammen gespielt haben. Da kann ich euch die Folge von uns empfehlen, wo wir die ganzen hannoverschen Fußballvereine mal durchdekliniert haben. Auf jeden Fall Marienwerder, dann die Fusion mit Marienwerder, sodass man dann im Stadtgebiet von Hannover spielen konnte in der Liga, was dann so ein bisschen zu einem sportlichen Aufstieg für Havelse führte. Mehr Geld, erfolgreichere Spieler und dann wurde es stetig immer besser. Viel mehr zur Geschichte gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich habe noch ein paar Erfolge, oder was heißt Erfolge, also ein paar Höhenflüge für euch. Und zwar wurde in der Saison 1990-1991 hat der TSV Havelse in der zweiten Liga gespielt.
Und da mit ganz, ganz spannenden Namen auch dabei. Also wenn man sich das mal so anguckt, ich möchte nur mal den Namen Eggestein einwerfen. Mhm. Der ist uns vielleicht so ein bisschen geläufig. Ja, das ist der Papa gewesen.
Ich wollte gerade sagen, ich kenne den Sohn. Genau. Also was heißt kennen, aber der Sohn.
Genau, die beiden Söhne, Johannes und Maximilian heißen die beiden, glaube ich. Sind beide selber Fußballprofis geworden, auch beide in der ersten Liga. Ich glaube, Pauli und Wolfsburg oder so.
Oder Bremen?
Bremen, ja. Bremen, Maximilian Eggestein ist Bremen, ne? Genau. Und Johannes Eggestein ist mittlerweile bei Austria Wien unter Vertrag. Aber beide eben auch über Bremen dann zum Profifußball mitgekommen und dann eben Papa bei Havelse damals in der zweiten Liga gespielt.
Genau. Dann haben wir hier noch 2021, 2022, die Saison, die hast du schon angesprochen, ist man in die dritte Liga aufgestiegen. Das war relativ kurz nach der Gründung der Profiliga, dritte Liga sozusagen, als dann die ganzen Regionalligen eben in die dritte Bundesliga zusammengefasst worden sind. Sind sie leider gleich wieder abgestiegen. Aber wie das so ist, also wenn wir ehrlich sind, sind die Ressourcen und die Infrastruktur für einen Profiklub in Havelse eigentlich nicht gegeben.
Nee.
Ich sag eigentlich in Anführungszeichen. Damals hat man in der HDI Arena gespielt. Das war so ein bisschen surreal, ne? Dass da, glaube ich, nur die Osttribüne, also die sozusagen der untere Rang unter den VIP-Logen war dann auf, dass man dann das Spiel gucken konnte, war so ein bisschen surreal. Ich meine, eigentlich in einem leeren Bundesliga-Stadion.
Wenn du dann den Spieler von Dortmund anbrüllen kannst, dass er dann doch wieder auf den Rasen verschwinden muss oder vom Rasen runter verschwinden muss, wenn er sich verletzt hat, an die Seitenlinie gehen soll und der dann wieder raufrutscht und du das alles sehen kannst und die Fans das kommentieren, ist schon eine besondere Stimmung, sagen wir mal so.
Also so ein bisschen Dorffußball im Profistadion, ne? Aber hatte seinen Charme, aber war ein bisschen surreal. Und dann, da haben wir, glaube ich, auch drüber gesprochen, über den Aufstieg in die dritte Liga, und zwar in der letzten Saison. Ne? Da haben wir über das Playoff-System der Regionalligen gesprochen. Und wie gesagt, der
TSV... Ein Meister muss aufsteigen, genau, ich erinnere
mich. Genau, wir haben gesagt, ein Meister muss aufsteigen, aber es sind ja nur drei von vier sind, glaube ich, aufgestiegen.
Ja,
drei von fünf, du hast recht, es sind drei von fünf. Aber jetzt hat man so ein bisschen daraus gelernt und in dieser Saison spielen sie im Eilenriede-Stadion.
Richtig.
Ne, das ist eigentlich baufällig, aber manche sagen auch traditionell. Das hat eine uralte Tribüne, die ist bestimmt schon, ist die 100 Jahre alt? Ich weiß es nicht.
Oh, ja.
Auf jeden Fall eine sehr alte, denkmalgeschützte Tribüne. Und das ist das Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96. Das Stadion ist viel kleiner als die HDI Arena.
Ja.
Also ist so ein bisschen mehr Atmosphäre dann drin. Und in der Eilenriede ist eigentlich eine super Location. Also schaut wirklich gerne mal vorbei.
Definitiv.
Es ist auf jeden Fall immer noch so, es hat immer noch so ein bisschen Dorffußballcharakter. Allerdings natürlich auf einem Profiniveau, also ein sehr, sehr hohes Niveau, was man da sieht. Und ich will noch abschließen, der TSV Havelse spielt eigentlich bei sich zu Hause im Wilhelm-Langreher-Stadion. Mhm. Wilhelm-Langreher wurde 1975 als Spartenleiter Fußball verpflichtet und hat da eben viele, viele kleine Erfolge auf Amateurebene eingefahren mit dem TSV Havelse. Deswegen das Stadion nach ihm benannt. Es hat 3.500 Sitzplätze und somit also für den Amateurbereich völlig ausreichend. Aber eben dann jetzt für den Profibetrieb, deswegen dann Eilenriede-Stadion.
Danke für die geschichtliche Zusammenfassung. Ich will mal so auch zum Verein, bevor wir jetzt zur aktuellen Situation kommen, so ein bisschen durchgehen, wer da alles mal gespielt hat oder mal Trainer war. Viele Trainerkarrieren fangen hier an. Also wenn man mal so reinschaut, André Breitenreiter beispielsweise.
Ah, schon mal gehört den Namen.
Ist hier mal Trainer gewesen. Jan Zimmermann, Co-Trainer von Leipzig mittlerweile. Mhm. Damals aufgestiegen mit Havelse. Aber auch nicht nur Trainer, sondern auch Profikarrieren sind hier gestartet. Einer, der über Hannover dann in die weite Welt wollte, eigentlich nur bis, weiß ich nicht, Paderborn gekommen ist oder wohin. Bis Arminia Bielefeld ist Noah Sarin Renbase.
Oh ja.
Ich glaube, einer der geflügelsten Namen hier in Hannover, wenn es um Hoffnungen geht,
ja.
Junge Spieler. Noah Sarin Renbase ist mittlerweile gar nicht mehr so jung, 29 Jahre alt. Insofern ist der auf jeden Fall auch über den Punkt Havelse gekommen. Finn Lakenmacher war zumindest noch ein Name, der mir so bekannt war. Breitenreiter selber war auch Havelse-Spieler. Und ein Name, der ganz besonders raussticht in dieser langen Liste, den wir jetzt beispielsweise bei unserer Nationalmannschaftsdebatte überhaupt nicht berücksichtigt haben,
ja.
Obwohl er monatelang immer wieder gesetzt war, auch als Kicker, der schon einige Stationen hatte, dann sich nach Havelse für Braunschweig entschieden hat.
Oh, ha.
Von Braunschweig das Ganze nach Meppen ging, ja. Da musst du auch erstmal schaffen.
Ja, na klar.
Und dann,
Dennis.
Genau. Dann über Frankreich, glaube ich, oder Belgien ist es nach Brighton of Albion und dann nach Stuttgart.
Ja.
In 64 Spielen, 33 Tore dort und für die deutsche Nationalmannschaft auch schon drei Tore. Also Dennis Undaff auch aus der Havel-Jugend entsprungen. Total interessant, wusste ich
eigentlich
nicht.
Eigentlich auch so die größte Karriere, ne?
Also von den Namen her. Muss ich das sagen, ist das schon einer der größten, ja. Aber damit nicht genug. Also Havelse selber hat sich nie groß über die Starspieler definiert, weil es die auch nie gab. Die sind ja dann häufig danach erst so richtig durch die Decke gegangen. Denn aktuell wenn man sich den aktuellen Kader anguckt und in der dritten Liga sich umschaut, ist Havelse die Mannschaft mit dem geringsten Marktwert, mit knapp 3 Millionen. Knapp darüber ist, glaube ich, Schweinfurt, die 3,4 Millionen haben oder so. Also 2 Spieler mehr im Kader von einem hohen Marktwert für die dritte Liga. Also die Mannschaft mit dem geringsten Budget, mit dem kleinsten Stadion, mit dem wahrscheinlich auch unaussichtsreichsten Position in dieser Liga.
Genau, man muss aber auch dazu sagen, in der dritten Liga spielen bereits die ganzen B-Mannschaften der Profimannschaften.
Richtig, wir reden über Stuttgart 2, die da spielen, mit einem Marktwert von über 12 Millionen.
Genau, und da haben die natürlich ihre Nachwuchsstars sozusagen geparkt in der dritten Liga. Die ganzen A-Jugendspieler, die eigentlich im Profikader müssten, sind dazwischen geparkt zur Entwicklung. Und natürlich haben die dann nominell oder ich sag mal rechnerisch natürlich einen höheren Marktwert. Und natürlich allein aufgrund der Infrastruktur, ne, der ganzen Vereinsinfrastruktur des Profivereines haben die ganzen, U23 heißen die ja alle, haben die natürlich eine ganz andere Voraussetzung als dann, wie du sagst, zum Beispiel Schweinfurt, die ja quasi als gesamter Verein in der dritten Liga spielen. Ne? Und während die ganzen Bundesligamannschaften haben da ja nur ihre B-Mannschaft geparkt sozusagen.
Ja, ja.
Deswegen sagt es nicht ganz so viel aus. Also man muss dann Havelse mit so Vereinen wie Schweinfurt vergleichen. Und dann sieht der Vergleich schon gar nicht mehr so schlecht aus. Ne? Aber trotzdem, der Havelse hat da noch einiges nach oben.
Ja, definitiv. Havelse diese Saison weit abgeschlagen. Historische Negativserie aufgestellt. In 14 Spielen keins gewonnen davon. Mhm. Also haben einen sehr, sehr schweren Stand. Wie gesagt, also du hast gerade gesagt, zwei Vereine sind es, die da groß mitspielen. Ich würde gar nicht mal behaupten, dass es nur diese Vereine sind. Wir reden auch von großen Vereinen, die da mittlerweile unterwegs sind, durch diese enorme Leistungsdichte. Also beispielsweise, wir hatten in der Vorbereitung gesprochen, auch Alemannia Aachen, die sich da wieder hin etablieren, wieder hochzukommen, die ja nun wirklich ganz, ganz hart abgestürzt waren. Aber auch Ingolstadt, ich erinnere, Ingolstadt hat vor wenigen Jahren noch in der ersten Fußball-Bundesliga gespielt. Ja. Wien Wiesbaden in der zweiten Liga, 1860 München ist auch kein so ganz kleiner Verein,
trotz der ganzen Querelen. Eigentlich ein traditioneller Zweitliga-Verein, gehört auch in die zweite Liga
vollkommen
eigentlich.
Energie Cottbus als Ostverein mit dabei, Fair letzte Saison noch zweite Liga gespielt. Und also da sind so einige, Saarbrücken ist auch dabei, da sind so einige dabei, wo du dir denkst, ja, Havelse, Garbsen bei Hannover ist jetzt nicht der Ort, wo den man kennt, der so auf der Fußballlandkarte steht. Neben Rostock und dem VfL Osnabrück beispielsweise. VfL Osnabrück ist dann das Derby, die dann eher um die zweite Liga spielen, als um die Regionalliga Nord, da sich nicht hinzurelegieren. Heißt, es ist ein ganz, ganz schwerer Stand für Havelse und seinen Trainer Samir Ferchichi, der das übernommen hat im Jahr 2022, die Mannschaft dann logischerweise auch dahin geführt hat, wo sie jetzt ist. Auch ein absolutes Eigengewächs, Trainer in den Jugendabteilungen gewesen. Mhm. Also keine Transfers irgendwo hergetätigt, sondern da halt ausgebildet, auch da seine Scheine gemacht und die Spieler kennt er entsprechend. Wenn man sich nämlich genau diese anguckt, sind es so zwei, drei, die dann hervorstechen. Das ist unter anderem einmal der Torhüter Opitz, der mit einem höheren Marktwert dann unterwegs ist. Wir reden über Marktwerte bis maximal 200.000 Euro, was schon sehr viel Geld ist. Opitz hat mit 150.000 Euro einen Marktwert, ist da halbwegs gut gehandelt, hoch gehandelt, auch immer mal wieder im Gespräch für Transfers gewesen, den wegzutransferieren. Ansonsten ist es ein Spieler aus einer BVB Ausbildung, dessen Namen ich hoffentlich richtig ausspreche. Ja. Bougielab, dort Neuzugang gewesen, jetzt ist ehemaliger Nationalspieler für Marokko und hat auch schon so ziemlich alles gesehen, von Iserloh über Schalke, Schalke ist es, die Ausbildung mit gewesen, in den U17-19, zweite Mannschaft, die erste Mannschaft von Schalke 18-19 gespielt. Also tatsächlich einer auch mit Bundesliga-Erfahrung. Mhm. Und zuletzt einer, der mir ins Auge gestochen ist, aufgrund seiner doch halbwegs guten Statistik für die dritte Liga, wenn man so abgeschlagen ist. 6 Tore, 2 Vorlagen in 16 Spielen, also in jedem zweiten gibt es einen Scorerpunkt.
Ja, das ist schon stabil für
John Posselt. Und also auch da eher Tendenz hoch, auch einer aus dem Norden Deutschlands in Norderstedt kultiviert sozusagen. Ist aber auch nur geliehen. Also ist gar nicht Teil der Havelser Mannschaft, zumindest langfristig. Marco Ilić hingegen schon. Marco Ilić aufgestiegen im letzten Jahr, auch dafür beigetragen. Punktet dieses Jahr nicht so. Und der, und das ist ja auch das Spannende, du siehst ja immer, wo die Leute herkommen. Heißt HSC ausgebildet, U17, dann zum JFV Kahlenberg, U19, unsere Hut. Germania Egesdorf Langräder danach gewesen, dann wieder zum HSC in die erste Mannschaft ablösefrei gewechselt, um dann zur TSV Havelse zu wechseln. Alles ablösefrei. Also da reden wir über Spieler, die wirklich bisschen Handgeld bekommen und dann da aus Lust an der Laune zocken und jetzt halt in der ersten Profiliga sind.
Genau, aber das zeigt halt auch, ich sag mal, diese Amateurstruktur, weil es gibt ja keine Verträge. im Amateurbereich. Ne? Also klar, es gibt diese sogenannten Amateurverträge, ne? Also da gibt es schon ein gewisses Vertragswerk, gibt es da schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass da so richtig transferfenstermäßig gewechselt wird, weil das ist halt.
Kiste Bier wird drüber geschoben.
Das gibt's halt dafür gibt es ja die Profiliga, weil es ja dann deren Berufe sind. Ne? Ja. Deswegen wird da auch buchhalterisch und was so die Verträge angeht, natürlich feinsäuberlich getrennt zwischen dritter und vierter Liga. Und das zeigt dann eben auch die Struktur eben im Amateurfußball. Und ich glaube, dass das Ärgerliche beim TSV Havelse ist einfach, die sind einfach in der vierten Liga oder beziehungsweise in ihrer Staffel, ne? Also in der Regionalliga Nord, einfach so gut und so stabil, dass sie eigentlich locker das Potenzial haben, in der Liga darüber zu spielen, nur dass die Struktur nicht da ist, um in der dritten Liga zu bleiben.
Mhm.
Ne, weil du hast halt eben nur ein kleines Stadion, das heißt, die Einnahmen sind nicht so groß. Und wenn wir ehrlich sind, die dritte Liga ist noch für die Fernsehberichterstattung so unattraktiv, dass du natürlich die Sponsorengelder nicht hast, die Fernsehgelder nicht hast. Und somit musst du, ich sag mal, aus eigener Kraft, aus eigener Finanzkraft musst du sportlich drin bleiben. So, und das kann der TSV Havelse nicht. Und deswegen gehen sie vermutlich, also ich würde ihnen natürlich wünschen, drin zu bleiben, aber wenn sie runtergehen, ist es natürlich auch keine Schande. Weil, wenn wir ehrlich sind, ist es ein Amateurverein.
Das ist halt das Harte und das ist dann ja auch eher eine allgemeine Diskussion losgelöst von Havelse, die man vielleicht nochmal führen kann an anderer Stelle, wie attraktiv denn überhaupt die dritte Liga ist, weil du hast es ja gerade gesagt, rein interessentechnisch, fernsehgeldtechnisch ist es das nicht.
Nee.
Zuschauerzahlentechnisch kann es das nicht sein,
weil
du hast große Vereine, ja, die dann da sind. 1860 München wird eher nochmal ein Stadion voll machen, zumindest annähernd, als das die Havelser können. Was ist aber, wenn die Auswärtsfans, beispielsweise jetzt die VfL Osnabrück, glaube ich, war es,
genau,
oder wie auch immer, dann nach Havelse kommt. So, dann hast du kein Stadion und die kommen dann hier nach Hannover, so fair. Aber dann hast du irgendwie, weiß ich nicht,
es ist ja auch kein
700 Fans, die bei einem, wir hatten das ja ganz am Anfang, das ist ja der, das ist ja die Absurdität, Lok Leipzig kommen 2.500 Fans jedes Spiel, zu Havelse kommen 700, wenn es gut läuft.
Genau.
Das ist einfach eine ganz andere Dimension und deswegen ist diese dritte Liga so unattraktiv, weil du die Stadien nicht voll machst, keine Gelder damit einnimmst, du fernsehtechnisch überhaupt gar keine Relevanz hast. Ist so, es wird sich, also nur wirklich Hardcore-Fans gucken sich das an, aber denen verdienst du kein Geld. Ich glaube auch, die Preisgelder in der dritten Liga auch überschaubar sind. Heißt, du hast einen ganz krassen Abfall von der zweiten in die dritte Liga und das ist ja häufig dann auch so, dass wenn du von der zweiten in die dritte Liga fällst, du auch finanziell in riesige Probleme bekommst.
Genau.
Die erste, zweite ist schon ein Problem, aber dritte Liga ist dann nochmal der Todesstoß eigentlich. Und insofern dritte Liga vielleicht per se einfach maximal unattraktiv und deswegen nicht so einfach. Sportlich gesehen bin ich voll bei dir. Also sportlich gesehen hat Havelse in der dritten Liga nur die Chance mitzukicken, weil da vielleicht auch einfach das Geld fehlt im Hintergrund, um nochmal den Transfer zu machen oder nochmal die Stabilität in der Mannschaft auch zu halten.
Genau, und du sagst es ja, von der zweiten in die dritten ist es schon hart und von der dritten in die vierten ist es ja noch viel schlimmer, weil du ja entweder, also Havelse könnte natürlich jetzt zur Bank gehen und sich total viel Geld holen, Spieler holen.
Ja.
So, dann bleiben sie vielleicht drin.
Ja.
Was ist, wenn sie nicht drin bleiben?
Ja, genau. So, dann bist du finanziell ruiniert und nicht nur du, sondern
der Verein. Ja. So, genau, dann ist der Verein sportlich ruiniert, die Spieler sind sowieso weg, weil es sind ja Profiverträge, die gelten im Amateurbereich nicht.
Mhm.
Dann kommt die Sparkasse und sagt so, ja, was ist jetzt mit unseren 20 Millionen? Unseren 10 Millionen? So, und dann sagt natürlich Havelse, haben wir nicht. Gut, dann sagt die Sparkasse, gut, dann habt ihr 20 Jahre, das zurückzuzahlen, weil wir nett zu euch sind. So, wie willst du in der vierten Liga 500.000 jedes Jahr oder, ne?
Das
sind ja fiktive Zahlen jetzt. Ne? Deswegen finde ich es auch gut, dass Havelse es nicht macht.
Mhm.
Das ist für die einfach ein geiles Adventure.
Ja.
Einfach mal gegen so Mannschaften wie eben, wie du sagst, 1860 München zu spielen. Ich glaube, Rot-Weiß Essen ist da, glaube ich, auch drin.
Rostock, Hansa Rostock
ist auch dabei. So, das sind Bundesliga-Vereine.
Duisburg.
So, das sind halt geile Dinge. Ne? Du spielst halt jedes Mal in einem geilen Stadion vor einer geilen Fanbase. Die kommen auch mal zu dir.
Ja.
Ne? Ist ein geiles Adventure. Aber wenn du sportlich runtergehst, ist es halt zum Glück kein finanzieller Ruin.
Ja,
deswegen
genau.
Scheiß drauf, dann gehen sie halt wieder runter. Warst halt mal dabei und dann bist du eben vielleicht so gut, dass du in 3-4 Jahren wieder hochgehst, wieder geiles Adventure. Also
ja, die Frage ist dann ja eher auch für so einen Verein, was nimmst du daraus mit?
Genau.
Und wenn das, ob das infrastrukturell ist, wenn du tatsächlich mehr Geld hast, du bist also planst mit dem Geld der vierten Liga oder der Regionalliga Nord,
ja.
Kannst aber das Geld der dritten Liga ausgeben, dann überlegst du dir natürlich, wo du es finanzierst und da bin ich oder investierst, da bin ich voll bei dir, Philipp. Dann geht das nicht in Spielermaterial, nicht in konsumtive Zwecke sozusagen, genau. Sondern halt in infrastrukturelle Zwecke. Ja. Dann baut man Stadion wieder um, aus, wie auch immer, finanziert vielleicht im Jugendbereich den ein oder anderen Euro mehr.
Ja, total.
Hat dann tatsächlich auch für die Vereinsstruktur was, weil, und das ist ja immer der wichtige Punkt, wir reden nicht über, also in dem Fall reden wir über die Fußballmannschaft, das ist schon klar,
ja.
Aber der Verein ist ja sehr viel mehr.
Genau, also, genau, korrekt, also es ist klar, so der FC Bayern ist natürlich ein reiner Fußballverein.
Ja.
So, aber wie das eben so ist in diesen Amateurvereinen, gerade so, so im Speckgürtel von Großstädten, die haben natürlich Sparten, ne? Also klar, 96 und Bayern haben natürlich auch Sparten, aber jetzt so bei Vereinen wie Havelse oder so sind natürlich die anderen Sparten auch noch viel stärker vertreten,
ja.
Weil es eben ein Dorfverein ist und eben die umliegenden Dörfer und die Einwohner eben da ihren ehrenamtlichen Sport halt machen.
Ja, genau.
So, ne? Also ich meine, keiner ist bei 96, weil er zweimal die Woche ein bisschen Aerobic machen will, ne? Sondern
ja.
Das ist halt ein Leistungssportverein und eben der TSV Havelse oder eben auch andere Vereine, über die wir auch schon gesprochen haben im anderen Podcast, das ist halt ein sogenannter Breitensportverein.
Genau.
Die haben zwar eine erfolgreiche Fußballsparte, aber da kannst du jeden anderen Sport eben auch machen. Und das ist eben der große Unterschied, dass da eben die Gelder eben im Amateurbereich, kannst du die Gelder nicht im Fußballbereich halten, weil eben der Verein ist halt der gesamte Verein. Und du musst eben, dass das Finanzmodell ist eben einfach ein ganz anderes. Und von daher finde ich es einfach ganz gut, dass der TSV Havelse so ein bisschen die Balance hält und eben an den Verein denkt und eben nicht nur eben an den sportlichen Erfolg und vielleicht viel Geld, weil das ist eher unwahrscheinlich in der dritten Liga.
Ja.
Und von daher finde ich das gut, was Havelse da macht. Und ich sag mal so, alle drei, vier Jahre ist es ja dann
wieder so
professionell und von daher geile Nummer. Also wir bleiben auf jeden Fall dran.
Wir sind Fans, genau, wir bleiben auch Fans. Ich finde es auch total, total interessant, wie sich so ein Verein dann auch mausert und wie er sich dann da hocharbeitet. Also, und das ist dann eben, und das ist genau das, was du sagst, es ist ein Dorfverein,
ja.
Da gehören dann auch irgendwie so Dorfattitüden zum Teil auch dazu. Da muss man nicht den Hochglanzfußball spielen.
Ja.
Da gibt es eben keine VIP-Loge mit Buffet, sondern dann holt der Präsident des Vereins eben nochmal bei Meckes um die Ecke was.
Ja.
Das ist so. Das geht euch, wenn ihr das hört und Kreisliga oder Kreisklasse irgendwo Fußball
ja.
kickt, ja nicht anders. So.
Ja.
Da gibt es eben die Würstchenbude und da gibt es eben den Vereinspräsidenten, der am Grill steht. So,
genau.
Das ist part of. Also so funktioniert es. Und das ist bei Havelse zum Glück nicht groß anders. Und deswegen ist dieser Verein für uns auch insofern ganz interessant. Philipp,
ja.
Diese XXL-Folge heute.
Oh ja, wir sind schon dicke drüber, ja.
Hat mir groß Spaß gemacht. War ja auch wichtig, habe ja auch etwas länger keine Folge gegeben.
Ja, das ist jetzt so mit Weihnachtszeit und ganzen Weihnachtsfeiern.
Krankheit halt. Und Weihnachten.
Kalender ist voll.
Ja, ja, ja. Die Zeit der Besinnlichkeit und des Zurücklehnens hat noch nicht begonnen. Ich denke, vor Weihnachten kriegen wir aber sicherlich noch einen oder vielleicht sogar,
ja.
Will nicht zu viel versprechen, aber vielleicht, also eine Folge definitiv
ja.
noch hin.
Ja,
wenn es
ja.
eine zweite Weihnachtsfolge gibt, habt ihr Glück gehabt. Habt ihr noch was zu hören, falls die Verwandten dann doch zu dolle nerven.
Oder ihr hört einfach mit euren Verwandten.
Mit Verwandten, aber jeder soll einzeln hören, das wäre wichtig
und für die Statistik. Und empfehlt uns weiter.
Genau, empfehlt uns am Gabentisch weiter. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Es hat wieder Spaß gemacht, Philipp. Ich bin gespannt, worüber wir nächste Woche sprechen und welches Derby wir uns dann angucken werden
ja.
in unserer großen Derby-Reihe. Die bleibt. Bis dahin bleibt uns gewogen und wir wünschen jetzt, es ist Freitag, entsprechend ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Hören.
Genau, hört gerne rein und dann hören wir uns vor Weihnachten. Bis dahin.
Bis dahin, ciao.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. Und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.